Jetzt gibt's uns Schmeichen. Und das ist nicht zum Gähnen. Ein Interview mit Dr. Credio Ballet.
Freunde, herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Hallo Armin.
Hallo Gordon.
Lang ist's her, oder? Wir haben uns diesmal echt Zeit gelassen zwischen den einzelnen Folgen.
Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht zwischen den beiden Folgen.
Das du hast war ein ganz Kind gut. gekriegt.
Stimmt, da war ja was. Wo ist eigentlich das Baby?
Heute ist Samstag, der 20. August 2022 und wir wünschen euch viel Spaß.
Kommen wir zu unserem Rückblick. Wir haben einen Kommentar von Abdullah auf Twitter bekommen. Gorn und ich haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten, wie viele Versuche man anwenden sollte, bevor man einen Zugang etabliert in einer Notfallsituation oder halt im semi-elektiven Setting, also im operativen Setting. Und Abdullah hat uns auf die EAC-Guidelines von 2021 verwiesen. Dort steht drin, dass man maximal 2 Versuche innerhalb von 5 Minuten verwenden sollte, um einen Zugang zu legen.
Also was uns da geritten hat, ne? Natürlich sind das die EAC-Guidelines. Also gesagt, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob das jetzt eine Empfehlung war oder eine Leitlinie, aber natürlich ist es beim ERC nachzulesen. Ich müsste es eigentlich wissen als Instructor. Ich stand da einfach in dem Moment auf dem Schlauch.
Ja, war auch eine hitzige Diskussion und ganz unvorbereitet, aber ich hätte das nicht gewusst tatsächlich, dass das explizit da so drin steht, muss ich gestehen. Aber deshalb vielen Dank für diesen Hinweis und wir haben diese Guidelines auch dann in unseren Shownotes verlinkt.
Super.
Aber zu diesem Thema Zugang legen fallen mir auch 2 Sachen ein, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Erstens, Ketamin nasal. Ich höre das ganz häufig von KollegInnen, dass wenn ein Zugang schwer zu legen ist, weil das Emla-Pflaster zum Beispiel nicht gut gewirkt hat oder weil man in einer Notfallsituation ist, da sagt man aber schnell, dann geben wir mal Ketamin nasal und dann machen wir einen Zugang. Aber ganz ehrlich, ich finde das auch gar nicht so einfach. Das möchte ich auch mal hier in den Raum stellen. Das wird immer so als die Königslösung angepriesen, aber ich finde auch, die Maßnahme Ketamin nasal zu geben, ist schon relativ invasiv. Es ist immer fraglich, wie viel von diesen in Anführungsstrichen Nasentropfen dann wirklich ankommen und ob das so gut wirkt, dass es dann zu einem schmerz- oder sensationsärmeren Zugang legen reicht. Ich hatte damit schon sehr gute Erfahrungen, aber ich musste auch ehrlicherweise sagen, dass ich auch Kinder hatte, bei denen das nicht so gut funktioniert hat. Und weiß nicht, wollte das mal so in den Raum stellen, dass man das mal diskutiert. Und also ich glaube nicht, dass das alle Heilmittel ist. Also ich glaube, man muss das als Tool nehmen oder wie die Pinnies gerne sagen, ein Pfeil im Köcher muss man haben und das ist so einer. Aber man sollte auch gucken, dass man die üblichen Mittel ausschöpft. Oder wie siehst du das?
Ja, ich würde nicht dazu raten, Ketamin nasal zu geben, nur um einen Zugang zu legen. Also ich selbst habe das noch nie gemacht, aber in diesem präoperativen Setting, wo ich auch das Kind abschirmen möchte, wo ich es von den Eltern trennen möchte und einen Zugang legen möchte, da haben wir gleich mehr Indikationen. Also ich weiß es nicht, in welchem Kontext du das jetzt beschreibst. Geht es jetzt um das perioperative Setting?
Ja, beides. Einmal eine Notfallsituation, so wie du es meinst, da ist es ja zweifelsohne richtig. Da gibt man das Ketamin, um das Kind abzuschirmen. Aber im Verlauf brauchst du einen Zugang, um halt Infusionstherapie zu machen oder Analgesie eben, weil das wird nicht ausreichen mit dem nasalen Ketamin.
Nee, aber damit habe ich die Indikation habe ich ja dann schon. Wenn ich das Ketamin nasal gebe, weil ich anschließend, wenn ich den Zugang gelegt habe, eine Analgesie machen möchte, dann führe ich die ja dann fort. Da finde ich, kann man großzügig Ketamin nasal vorher schon geben.
Ja.
Aber nur für den Zugang legen, weil das Kind vielleicht Antibiose braucht beispielsweise im klinischen Setting, weiß ich nicht. Also das habe ich noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das die Kollegen von der Pädiatrie so machen.
Also ich habe schon mal nasal Ketamin gegeben beim Kind, bei dem die Emla-Pflaster nicht gut gewirkt haben, wo wir einen Zugang brauchten, weil es nicht nüchtern war und es sollte eingeleitet werden für die Narkose.
Ja.
Da bräuchte ich einen Zugang und ich muss mir das Kind ja irgendwie geschmeidig machen. Entweder ich halte es fest und mache einen Zugang rein.
Ja, aber das ist ja präoperativ. Das heißt, du machst danach Narkose und du wirst.
Ja, genau. Also ich mache doch nicht einen Zugang ohne Grund. Das ist doch klar.
Das
ist
das, was ich meine. Das finde ich legitim. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich lege nur, weil ich einen Zugang brauche für irgendeinen Schnups.
Infusionstherapie oder
ja,
so, Station,
genau.
Meinst du?
Nee,
das,
dem Kind
das nicht.
Kein Ketamin geben,
nein.
Weil ich es ja auch überwachen
muss
dann noch eine gewisse Zeit.
Aber ich finde dieses Geben des Ketamins nasal, wie gesagt, das ist gar nicht so harmlos, finde ich persönlich, wie das oft so beschrieben wird. Weiß nicht.
Ja, du hast danach ein überwachungspflichtiges Kind. Das muss an Monitor. Und Gut, aber die Bedingungen sind ja erfüllt, wenn wir es dann in den Saal holen. Ne?
Also ja,
dann haben wir
auch
die Bedingungen. Und nach einer halben Stunde ist es auch schon wieder raus. Und in der Regel dauern ja die Eingriffe länger als diese Zeit.
Mhm. Gut, vielleicht können ja noch ein paar Leute dazu Kommentare schreiben, wie sie das machen oder wann sie das machen. Würde mich mal interessieren. Und Thema 2 zu Zugängen. Wir haben ja mit dem Clown darüber gesprochen, wie man das optimieren könnte mit dem ganzen perioperativen Setting oder im Ablauf. Und der hat ja gesagt, dass es schon ganz klug wäre, den Zugang vorher zu legen, also eine Holding Area mit den Eltern, denn das entzerrt das Setting. Also man hat dann nicht dieses Geballte an Maßnahmen im OP-Saal oder in der Einleitung, wenn man dann das Kind mit EKG-Kabeln ausstattet, eine Sättigung genau dran macht, einen Blutdruck misst und dann auch noch einen Zugang legt und dann sind da irgendwelche komischen Leute mit Masken und so. Und wenn man aber vorher schon den Zugang legt, das entzerrt das ganze Setting. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht oder öfters mal gemacht und ich fand das total cool bisher. Ich muss ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht. Die Kinder waren bei ihren Eltern, die Eltern konnten sie trösten, wenn das vielleicht beim ersten Mal des Legens nicht geklappt hat oder so oder wenn es genau trotzdem irgendwie noch ein bisschen Sensationen gab. Beim Pieksen trotz Emla-Pflaster, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Ja, und man konnte halt die Trennung machen, so wie du es auch mal beschrieben hast.
Ja, mit super elegant.
Propofol und also ich fand das echt gut und bin echt ein Freund davon geworden und werde das jetzt noch weiter so machen.
Ich lasse die Eltern die Kinder auf den Arm nehmen, so dass die Kinder den Hals der Mama beispielsweise so umarmen. Dann liegen ja quasi die Handrücken auf dem Rücken der Mama. Und dann nähere ich mich von hinten. Natürlich so, dass das Kind das sehen kann, aber eben nicht diese Prozedur sehen kann und lege dann den Zugang, so dass die Mama das Kind fest im Arm hat, fest im Griff hat, gleich trösten kann und ich mache dann eben dieses Pieksen sozusagen hinter dem Rücken der Mama. Man muss halt nur aufpassen, manchmal läuft ja dann doch auch ein bisschen mehr Blut zurück und da möchte ich darauf hinweisen, dass man auch mal die Klamotten der Eltern dann mit Blut volltropft. Deshalb sollte man sich da irgendwie so eine Saugkompresse drunter legen. Ja, das ist dann einfach irgendwie die B-Note, aber das ist halt irgendwie unangenehm, wenn man irgendwie die Bluse der Mama mit dem Blut des Kindes beschmutzt. Mhm. Das muss nicht sein. Aber so funktioniert das ganz gut.
Na, spannendes Konzept. Intuitiv würde ich das so nicht machen, weil mir das dann zu viel Freiheit gerade die Arme hätten. Also wenn sie so oft so irgendwie liegen, finde ich das irgendwie schon ein bisschen...
Da muss jeder seinen Weg finden. Ne?
Ja, genau. Und stehst du dabei oder sitzt du?
Ich sitze dabei.
Ja klar, weil also Kinder
die sitzende
Tätigkeit ist.
Richtig, genau. Einfach um mehr Ruhe reinzubringen und um auf Augenhöhe sich zu begeben. Das sind zwei wichtige Dinge, die darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Dann gab es einen Kommentar auf Podigy. Das ist schön, wenn ihr uns da schreibt, aber wir können darauf nicht antworten, auf die Kommentare. Deshalb auf diesem Wege. Und da bist du mehr oder weniger angesprochen worden, Armin. Es ging um irgendwelche Schemata. Willst du dazu was sagen?
Ja, genau. Eine Zuhörerin oder ein Zuhörer hat uns geschrieben, dass wir am Ende unserer letzten Folge erwähnt haben, dass es Schemata gibt in der Uniklinik Kiel zu den Herzvizien und wo man die denn finden könnte. Ich habe mich auf die Homepage der Uniklinik Kiel bezogen und da ganz speziell auf die Seite des Herzzentrums mit den angeborenen Herzfehlern. Und diese Seite haben wir auch verlinkt auf unserer Homepage, also auf kinderanästhesietalk.de. Und da kann man dann dazu gelangen und dort sind dann die häufigsten Vizien abgebildet und erklärt für Patienten in erster Linie. Und genau, das kann man sich da gerne nochmal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Und das war eine Pädiaterin, jetzt sehe ich das noch, das war eine Frau.
Ich freue mich mega über die Kinderärzte und Kinderärztinnen, die wir hier erreichen mit unserem Gequatsche. Das ist unerwartet und wir werden wohl ziemlich viel in der Branche gehört. Finde ich fantastisch. Echt cool.
Ja, freut mich auch sehr.
Jetzt haben wir hier eine mega lange Liste. An dieser Stelle wollen wir unsere Spenderinnen und Spender einmal namentlich nennen. Und da wir zwischen den beiden Aufzeichnungen relativ lange uns Zeit gelassen haben, ist diese Liste echt mega lang. Vorweg, wir freuen uns riesig, dass ihr euch so engagiert und uns unterstützen möchtet. Das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir bald unseren Break-Even-Point erreicht. Das dauert natürlich im ersten Jahr mal ein bisschen länger. Und dann sind aber unsere Kosten gedeckt und alles, was dann reinkommt, geht an zwei Projekte. Ein Projekt, das sich Armin ausgedacht hat. Armin, was möchtest du unterstützen?
Na, wir haben ja die Kinderclowns, Kinderklinik, die zum Beispiel krebskranken Kindern helfen oder uns auch bei der Narkose unterstützen und die werden halt ehrenamtlich finanziert und die möchte ich gerne für ihre tolle Arbeit was in den Hut werfen, weil die einfach toll sind.
Ja, finde ich auch und ich möchte Kinderhospizarbeit unterstützen, weil ich das für eine extrem wichtige Arbeit halte und ich mir selber für mich nicht vorstellen könnte, ohne mich emotional und psychisch dort völlig zu verlieren, das zu machen. Deshalb bin ich sehr froh, dass es andere machen, aber ich möchte mich irgendwie da einbringen. Und deshalb möchte ich meinen Spendengewinnanteil dort investieren.
Sehr schön.
Das ist ein bisschen die romantische Vorstellung. Wir machen hier etwas, was eine Win-Win-Situation ist. Wir quatschen über Kinderanästhesie. Das bringt euch möglicherweise weiter. Und ihr gebt uns ein bisschen was davon zurück. Und wir unterstützen davon Projekte, die uns am Herzen liegen. Somit
genau.
Haben alle gewonnen. Und das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Und wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, darüber würden wir uns sehr freuen, dann geht einfach auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort gibt es einen kleinen Button, der lächelt euch an. Ich will fördern. Dort klickt ihr drauf und dann könnt ihr einen Betrag eures Herzens in den Topf werfen und über den würden wir uns dann freuen. Und dann werdet ihr auch hier erwähnt.
Genau, und gemacht haben das zum Beispiel Leon.
Und Christine aus Kiel. Und dazu muss ich noch was sagen, das ist nicht irgendeine Christine, das ist meine Frau Christine, weil das war total skurril. Ich habe letztens bei der Bearbeitung hier, das wir gemacht haben, Computer, habe ich da gesessen, habe unsere Post-Production gemacht. Meine Frau saß hochschwanger auf dem Sofa und daddelte an ihrem Handy. Ich dachte, sie spielt Candy Crush. Und dann kommt plötzlich eine E-Mail rein, oh, Spende erhalten. Ich so, oh cool, wir haben eine Spende erhalten. Erzähle das so, Mensch, das ist voll cool, wir kriegen ja voll Spenden. Darüber freue ich mich immer. Und dann gucke ich da, Christine Sablewski. Ich musste so lachen dann. So ein cooler Move von ihr.
Ist ja sehr wertschätzend von deiner Frau.
Ja. Nicht nur, dass sie uns hier den Rücken frei hält und so wie deine Frau ja auch die den Rücken frei hält, noch dazu hat sie dann gespendet. Weil sie weiß, dass auch ein Herzensangelegenheit ist.
Kriegt sie, glaube ich, mit. Ne? Du hast ja nun viel Zeit, die du investierst in den Talk und wo sie auf dich verzichten muss oder dir sogar den Rücken frei halten muss, genauso wie meine Frau das ja auch macht. Ne?
Ja.
Okay, Jan.
Dann Julia.
Das war übrigens auch sehr witzig. Jan und Julia haben wirklich innerhalb von wenigen Stunden hintereinander gespendet. Ich musste so schmunzeln. Kennst du die Bücher, die Kinderbücher Jan und Julia von Margret Rettig? Die ich als Kind quasi gelesen habe oder mir vorgelesen wurden. Und musste ich mich daran erinnern. Also Jan und Julia haben gespendet. Und danach kam gleich eine Spende von Julian.
Dann gab es eine Spende von Daniel.
Von Anne und Ulf.
Von Christina.
Von Michael.
Von Barbara aus Leicester. Das ist total verrückt, dass jemand aus UK uns spendet.
Das liegt nordöstlich von Birmingham, ne? Habe ich nachgeschaut. Das ist mittendrin
auf der
Insel.
Man kennt das ja, weil die die Meisterschaft gewonnen haben vor 3 Jahren, glaube ich, in der, wie heißt diese Liga nochmal? Na, die Fußballliga halt.
Okay, also Mann, ich kenne es nicht. Kuno Johannes.
Malte.
Magnus.
Heike, wie immer.
Ja, Lea, auch eine Wiederholungstäterin.
Martin.
Stefan hat auch ein Abo abgeschlossen bei uns.
Václav, großzügige Spende und aus Tschechien.
Richtig. Also Kinder als die Talk goes international, kann man fast sagen. Ne? Nils.
Dann Lisa. Und bei Lisa war das auch lustig, denn sie wollte uns spenden, konnte es aber initial nicht machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie extra ein PayPal-Konto eingerichtet oder es irgendwie hinbekommen, falls dass sie uns dann doch noch was hat zukommen lassen.
Ja, habe ich auch so verstanden. Also Lisa, danke für dein Engagement, ja, dass du alle Hürden genommen hast. Sebastian?
Sarah, Lea.
Ellen.
Hanna.
Annika.
Patrick.
Und Miriam.
Vielen Dank euch allen.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Weiter so.
Genau. Und nach Dach, das haben wir ja letztes gesagt, ne, da haben wir die schöne Fanfare von Wetten, dass eingespielt, werden wir jetzt noch um UK und Tschechien ergänzt. Und mich würde auch mal interessieren, wo der weiteste Zuhörer ist von uns. Der kann uns ja gerne mal schreiben.
Also ein Freund von mir hat uns mal aus Mexiko gehört, das weiß ich.
Ach was. Mhm. Naja, spannend.
Hallo Guido übrigens. Auch diese Folge ist wieder mit CME-Punkten von der Ärztekammer Schleswig-Holstein zertifiziert. Es gibt einen Punkt pro 45 Minuten. Und Armin, willst du uns mal erklären, wie wir an die Punkte rankommen?
Das ist auch ganz einfach. Ihr hört während dieser Folge 2 Zertifizierungspasswörter. Die werden irgendwann zufällig eingeblendet. Ihr notiert euch diese, geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de, geht auf den Unterpunkt CME-Punkte/Fortbildungsstunden und dort könnt ihr dann in einer Maske die Zertifizierungspasswörter eingeben. Wichtig ist auch, dass ihr eure EFN-Nummer komplett eintragt und euren Namen. Und dann melden wir das der Ärztekammer Schleswig-Holstein und dann erhaltet ihr eure CME-Punkte. Ganz einfach. Ihr habt immer bis zum 15. eines Folgemonats Zeit nach dem Erscheinen des Podcasts. Also in diesem Falle ist es der 15. September. Dann schließen wir die Maske und dann erstellen wir die Fortbildungsbescheinigungen, falls ihr die möchtet, zwischen dem 15. und dem 30. eines Monats. Und es gibt üblicherweise einen CME-Punkt für 45 Minuten pro Folge. Zwei CME-Punkte bekommt ihr für diese Folge. Also alles eigentlich ganz einfach.
Ganz genau.
Themenwechsel. Es gab noch eine Twitter-Mitteilung, die mich beschäftigt hat und das möchte ich nicht irgendwie unkommentiert lassen. Ich möchte schon unser Sprachrohr benutzen dafür, um das mal zu erwähnen. Es geht um Hashtag Medizin brennt, der auf Twitter ja auch immer wieder mal aufflammt. Ha, was für ein schönes Wortspiel. Genau, da hat jemand geschrieben, Medizin brennt ist auch, wenn du maximal einen Platz hast für einen Patienten auf der Kinderintensiv und Folgendes angefragt wird. Erstens, Frühchen, 29. Schwangerschaftswoche, dringende Sektion-Indikation. Dann zweitens, 4 Jahre altes Kind, Ertrinkungsunfall, laufende Reanimation. Und drittens, 6 Jahre Krampfanfall bei Zustand nach Bestrahlung, also ein onkologisches Kind. Ja. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir haben ähnliche Konflikte bei uns auf der Intensivstation, auf der Kinderintensiv. Ich meine, ich arbeite da nicht, aber ich kriege das ja so indirekt mit, ne, weil ich die Kinder da manchmal da auch verkaufen möchte. Und ja, weiß nicht, das muss sich irgendwie ändern.
Das ist halt eine Baustelle von vielen, ne? Die Pandemie hat uns viele Pflegekräfte gekostet, weil nicht gut mit ihnen umgegangen wurde. Auch Ärztinnen und Ärzte haben ihrem Beruf den Rücken zugewandt. Das hat sich so zu einer Teufelsspirale irgendwie entwickelt. Ne? Und jetzt ist es in aller Munde und es wird nicht besser dadurch, dass sich die Politik nicht genötigt fühlt, dort spürbar die Bedingungen zu verbessern. Das ist echt ein Problem.
Ja, das ist ein Problem und ich habe auch keine Lösung dafür.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 6315. 6315.
Ja, aber es ist ein ganz kleiner Übergang zu unserem nächsten Thema. Vielleicht diese Situation. Es geht darum, nämlich Intensivbetten zu schonen. Mhm. Das kann man machen durch kluge Narkose und gute Planung.
Genau, denn unser Thema ist OSA, obstruktives Schlafapnoe, in Klammer auf, Syndrom, Klammer zu. Und das ist insofern ein wichtiges Thema, als dass Kinder, die darunter leiden und es unerkannt bleibt, präoperativ, manchmal ist es ja wirklich fast subklinisch oder es wird nicht danach gefragt, die haben ein deutlich höheres Risiko, postoperativ ein hypoxisches Ereignis zu erleiden, bis hin zu einer Reanimation und Tod. Und das ist etwas, was aber vermeidbar ist. Und naja, und es ist natürlich auch, abgesehen davon, dass das Leben rettet, Ressourcen schonend. Das ist ja das, was du meintest, ne?
Genau. Und ich kann auch einen ganz konkreten Fall aus unserer Klinik mal berichten. Wir hatten ein Kind neulich gehabt, das ambulant operiert werden sollte. Und ich war der Meinung, dass man das ambulant machen kann. Der Risikofaktor war Trisomie 21. Ohne Herzvizium. Und mein Obermeister meinte, nee, das kann man nicht ambulant machen. Da waren wir so ein bisschen nicht ganz einer Meinung, dass es ja auch völlig okay ist. Schlussendlich hat er ja die Verantwortung, muss man ja auch sagen. Ne? Und er sagte, wenn was schief geht, dann hat man eben keine Valenzen auf der Intensiv. Und das muss man so planen, dass es eben einen guten Zeitpunkt erwischt, diese OP zu machen. Also dass man das alles miteinander kommuniziert. Ja, weil wenn man ein Kind ambulant operiert, dann wird nicht daran gedacht, ein Kinderintensivbett oder ein stationäres Bett mindestens dafür einzuplanen. Und das kann manchmal schon zu Problemen führen eben, ne? Bei der Versorgung.
Ja, das ist eine kluge Überlegung, gar keine Frage. Ne? Also man ist immer schlechter dran, wenn man in der Ambulanz in der ambulanten Versorgung ein intensivpflichtiges Kind schafft, das man dann nirgendwo unterbekommt.
Richtig.
Und es ist natürlich auch immer aufwendiger, aus einer Praxis heraus dann mit notarztbegleiteten Intensivtransport dann irgendwo 50 Kilometer Umfeld dieses Kind hinzutransportieren. Ja? Auch die Notärzte haben möglicherweise in der Kinderanästhesie nicht die größte Erfahrung. Ja? Mhm. Das ist nicht deren Hauptjob. Und das sind also viele potenzielle Fehler und Risikoquellen, die man dort dann einbaut. Und wenn man dann klug plant, so wie du gesagt hast, und das im Vorfeld alles organisiert, ist auch gut. Wenn man es nicht braucht, dann kann das Bett anderweitig belegt werden.
Ganz genau. Ja, aber das ist doch schon die Überleitung jetzt zu unserem Thema. Also es geht jetzt ganz speziell um das Thema OSA, obstruktive Schlafapnoe bei Kindern. Wir haben uns einen Interviewpartner dazu eingeladen und wir haben darüber gesprochen, wie man eben eine Risikostratifizierung unter anderem macht bei Kindern, weil man sie ambulant operieren kann und wann eben nicht. Wann wirklich die Alarmglocken angehen müssten. Aber stell uns doch erstmal unseren Interviewpartner vor.
Genau, wir haben uns nicht irgendjemanden ausgesucht, sondern wir haben uns den Mitautor, federführend, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, der Leitlinie obstruktive Schlafapnoe im Rahmen von Tonsillenchirurgie mit oder ohne Adenotomie bei Kindern, perioperatives Management von Juli 2020, eingeladen. Dr. Gregor Badelt ist Chefarzt der Anästhesie und Kinderanästhesie des Barmherzigen Brüderklinik St. Hedwig. Und die Klinik ist Teil des Netzwerks, ich bezeichne es mal, von KUNO, das ist die Kinder-Uniklinik Ostbayern. Und dieses Interview haben wir aufgezeichnet und das spielen wir euch jetzt mal ein.
Viel Spaß dabei. Hallo nochmal von einem Zoom-Meeting, was wir machen. Hier ist Armin und Gordon. Hallo Gordon.
Ist auf der anderen Seite, ganz genau.
Und jetzt zugeschaltet ist, wie eben schon angekündigt, der Gregor.
Aus Regensburg. Hallo, servus zusammen, grüß euch.
Moin, moin, muss ich darauf ja antworten eigentlich.
Ah, na klar.
Genau. Was sag ich denn dann? Tachchen? Tachchen vielleicht, oder?
Eine Bulette bitte.
Ja, Gregor, cool. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und dass du dich hier mit uns hier abends triffst und mit uns über dein, ich behaupte einfach mal, Herzensthema sprichst, oder ein Herzensthema auf jeden Fall, die obstruktive Schlafapnoe.
Genau, darum haben wir gerade noch die Zeit vor dem Bett zu Bett gehen gewählt, gell? Oder Armin, glaube ich, du hast die Kinder ins Bett gebracht.
Ja, ich also hab's abgeturft. Abgeturft hat meine Frau tatsächlich. Aber wir sind ein Team.
Ja, sie macht die Arbeit, die du nicht machst.
Team, toll. Ein anderer macht. Ja. Ja, Gregor, dann lass uns doch einfach direkt einsteigen. Sag mal, wie kam es eigentlich zu dieser Leitlinie? Was waren deine Motive? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also meine Motive waren tatsächlich, wir haben eine wirklich floride HNO hier bei uns in der Kinderklinik und haben eben viele HNO-Eingriffe und damit beschäftigt sich man natürlich zunehmend mit den Komplikationen, Risiken, Vorbereitungen und so weiter. Und immer wieder stößt man natürlich zum einen auf wirklich eklatante Medienberichte, wenn es an der Haust wieder, also Tod nach Mandel-OP, sind ja eigentlich Katastrophen, die da erscheinen. Also das schreckt einen hoch und sagt mal, gut, was sind da die Gründe vielleicht oder was sind die Ursachen? Und dann war es letztlich so, auch mit der Frage, wann kann man ambulant, wann kann man stationär jemanden betreuen von diesen Kindern, gerade in der HNO, da kamen dann tatsächlich so Abrechnungssachen auf, Sektoren und so weiter. Und das war ein Grund, warum ich mich ein bisschen mehr mit der HNO beschäftigt habe. Und flankiert wurde das Ganze dann tatsächlich durch diese wirklich aufsehenerregende Arbeit von Coté, Houston We Have a Problem, wo es eben darum ging, den Zusammenhang zwischen Tod oder neurologischen Defiziten bei Kindern, verlängerten Krankenhausaufenthalten und obstruktiver Schlafapnoe. Das hat man da ja festgestellt und dann erstmalig auch die Problematik der Opioide erwähnt. Also das war so ein Beweggrund. Da haben wir gesagt, das hat in diese Zeit gepasst.
Spannend. Eine andere Frage wäre bei mir jetzt gewesen, wie lange das dann dauert, eine Leitlinie zu erstellen. Ich frage für einen Freund. Aber also du hast ja gesagt, 2015 hat es angefangen quasi, da fiel der erste Dominostein und 2020 im Juli ist dann sozusagen veröffentlicht worden. Ne?
Genau. 25 ist gute 3 Jahre.
Ja, das ist, glaube ich, für eine Leitlinie relative Rekordzeit, oder? Wenn ich mir anschaue, wie lange die Sedierungsleitlinie gerade in der Pipeline ist. Aber die hat natürlich auch andere Bedingungen.
Ja gut, also da muss man jetzt schon wirklich eine Lanze brechen für die Beteiligten der Sedierungsleitlinie. Da sind ja, ich glaube, 15 Fachgesellschaften, Gruppierungen dabei. Und wir sind ja nur zu dritt gewesen an Fachgesellschaften. Auch das ist nicht ganz einfach oft. Man sieht es ja mit der Kommunikation. Allein technisch schon, weil wir auch an unterschiedlichen Orten in Deutschland sind. Aber das ist nochmal was anderes, ob man sich mit 15 Fachgesellschaften abstimmen muss, Detailfragen oder mit 3 Fachgesellschaften. Die Leitlinie heißt ja obstruktive Schlafapnoe im Rahmen von Tonsillenchirurgie mit und ohne Adenotomie bei Kindern. Das perioperative Management. Das ist eine S1-Leitlinie, also ein Expertenkonsens. Und wir haben letztlich als federführende Fachgesellschaft die DGAI mit dem Arbeitskreis Kinderanästhesie. Und da haben Karin Becke-Jakob, die Christiane Göthers, Claudia Höhne und Christoph Eich gemeinsam mit mir den Anästhesie-Teil übernommen. Wir haben für die Deutsche Gesellschaft für HNO-Kopf-Halschirurgie, wie es offiziell heißt, auch zwei wirklich ausgewiesene Experten dabei gehabt. Das eine ist der Professor Stuck, der ist Klinikdirektor in Marburg, der sich immer schon mit der pädiatrischen HNO beschäftigt hat, auch bei diesem Schnarchen-Fragebogen mit dabei war. Und dann jetzt den Generalsekretär der Fachgesellschaft, den Professor Deitmer, der uns eben, wie ich schon eingangs gesagt habe, ja die ganze Zeit schon begleitet hat. Und dann hatten wir noch dabei, was ein genialer Schachzug war letztlich, den Dr. Viata, war der ehemalige Chef der Kinderklinik in Köln-Porz. Also er ist Kinderarzt, aber eines seiner Spezialgebiete ist die Schlafmedizin, aber auch schon Vorsitzender der Fachgesellschaft und vertritt die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, hat aber die Verbindung, den Konvent eben in die Kinder- und Jugendheilkunde zur Deutschen Gesellschaft und somit hat man letztlich uns da die Kinder- und Jugendmedizin ein bisschen mit eingekauft. Das war jetzt ein ganz, ganz guter Schachzug. Also wir waren jetzt 8 Autoren der Leitlinie.
Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, noch gar nicht ausgesprochen, wofür OSA oder OSAS eigentlich steht. Die meisten werden es wissen. Es steht für obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und das kennen wir ja nun vornehmlich von den Erwachsenen, also von den adipösen Erwachsenen. Und jetzt hast du von vereinzelten Medienberichten erzählt, wo mal ein Kind nach einer Tonsillektomie eine Hypoxie erlitten hat. Ist es denn jetzt dramatisiert oder ist es bei Kindern wirklich ein relevantes Problem?
Also das ist schon wirklich ein relevantes Problem, wenngleich diese Medienberichte tatsächlich eigentlich immer dann in Richtung Blutung gehen. Also gerade die Tonsillektomie und dann nach 5-6 Tagen diese Blutung, das sind vor allem diese Medienberichte gewesen. Also das mit der Hypoxie, das hat dann tatsächlich wirklich erst medialen Raum gefunden durch die Arbeit von Coté. Und da hat man tatsächlich nochmal schön differenzieren können und hat gesagt, okay, also es waren in 20 Jahren haben die 111 Fälle gesammelt. Und von den Kindern, die an einer Apnoe ihren Schaden erlitten haben, war doppelt so viele eben hatten einen OSA wie die Vergleichsgruppe. Also da war der Zusammenhang da. Und das Gegenstück ist dann aber auch klar gewesen, bei den Kindern, die an einer Blutung ihr Problem hatten, die hatten überhaupt keine obstruktive Schlafapnoe. Da waren letztlich andere Ursachen der Grund für die Blutung. Also waren es dann letztlich lokale Blutungen, das ist ja oft die chirurgische Blutung. So hat man sich das erklärt, dass man sagt, okay, die Kinder, die eine obstruktive Schlafapnoe haben, die haben ja ihr Problem in der adenotonsillären Hyperplasie, ja, und sozusagen die Raumforderung, die dann entfernt wird. Und Kinder, die geblutet haben, die eben kein OSA haben, die werden operiert mit einer Tonsillitis, also mit einer in der Entzündung rein.
Ja.
Immer blutreich, vermehrt bluthaft. So hat man sich das eben auch erklärt und das macht ja auch Sinn tatsächlich.
Wir haben die Arbeit von Coté schon hier einmal diskutiert oder zumindest erwähnt in dem Podcast. Und es ist ja relativ einprägsam oder anders formuliert, es ist ja relativ dramatisch, wenn man sich überlegt, dass diese Probleme, die durch eine OSA dann postoperativ entstehen, ja eigentlich ganz einfach zu verhindern sind, wenn man sie nur vorher erkennt. Das heißt, das sind eigentlich vermeidbare Todesfälle oder vermeidbare Zwischenfälle, wenn man in der präoperativen Evaluation dieses Syndrom identifiziert und dann entsprechende Maßnahmen für postoperativ veranlasst. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, so ist es auch. Und das Dramatische war ja, dass mehr als die Hälfte der Kinder dann wirklich in den ersten 24 Stunden oder kurz nach Krankenhausentlassung zu Schaden kamen. Das heißt, war wirklich nicht die lange Zeit danach zu Hause, sondern das ist ja genau das, was wir diskutieren, nimmt man die Kinder für eine Nacht stationär auf oder nicht. Das heißt, da die Kinder noch gemonitort hätte man tatsächlich in dieser Arbeit waren 16 Kinder noch retten können.
Wahnsinn.
Das ist schon gewaltig, ja.
Okay, also das beantwortet auch nochmal die Frage auf eine andere, in einer anderen Ebene, ob es ein relevantes Problem ist, ja?
Ja. Und man sieht es ja auch, dass es ein relevantes Problem ist, an sich schon mal an den OP-Zahlen. Also wenn man denkt, jede fünfte OP im Kindesalter ist irgendwie aus dem HNO-Bereich, also sei es Belüftungsstörung, die Paukenröhrchen, Paukenerguss, Adenotomie, Tonsillotomie, Tonsillektomie. Jede fünfte OP bei den Kindern wird da durchgeführt und zählt zu den häufigsten natürlich. Und der Grund liegt eben in der Hyperplasie und das ist ja häufig, sehr häufig assoziiert eben mit der obstruktiven Schlafapnoe.
Und welche Kriterien müssen darüber hinaus erfüllt sein, damit die Diagnose OSA gestellt werden kann? Kannst du uns das irgendwie zusammenfassen?
Naja, also da gibt's also, dass man sagen kann, okay, ist jetzt eine obstruktive Schlafapnoe. OSAS meint letztlich, das kann man vielleicht nochmal differenzieren, OSAS meint eben die obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Es unterscheidet sich ein bisschen und eine Definition eben, was für die Diagnose, zur Diagnose gehört, ist der American Academy of Sleep Medicine. Die sagen also, fast schon eine klinische Beurteilung. Also es müssen zwei verpasste Atemzüge sein, muss eine angestrengte Atmung sein und der oronasale Luftstrom muss über 90% vermindert sein. Das ist sozusagen die Definition, da ist noch überhaupt kein Apparat dabei, wobei natürlich dieser Luftstrom ist schon ein Apparat, das ist richtig. Dann habe ich eine obstruktive Schlafapnoe und wenn dann noch ein Symptom mit dazu kommt, also wie Hyperaktivität, wie Enuresis, wie Tagesmüdigkeit oder solche Dinge, dann spricht man von dem OSAS. Ja.
Histamin haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Hyperaktivität. Ja. Ne? Das muss nicht zwangsläufig immer dieses berühmte, verschriebene ADHS sein. Es kann auch was völlig anderes dahinter stecken. Ne? Da muss man mal genau hinschauen, um herauszufinden, was das Kind eigentlich für ein Problem hat. Ne?
Und da kümmern sich die Schlafmediziner, die wir ja auch mit im Boot hatten. Das haben wir noch gar nicht erzählt, wer eigentlich alles mit dabei war. Aber die Schlafmediziner waren ja auch mit dabei. Und die sagen auch ganz klar, von den hyperaktiven Kindern haben mindestens 25% eine Schlafstörung. Die Hyperaktivität ist eine Kompensation der Schlafstörung.
Ich sag's mal ganz einfach, müde macht blöd.
Ja.
Ja, gut. Vielleicht. Gut, ob natürlich jetzt die Hyperaktivität, die müssen
ja. Nein, nicht blöd. Okay, ja, stimmt. Aber das sagt man ja so, aber man kennt das ja vielleicht nach dem Nachtdienst, dass man so völlig aufgedreht ist irgendwann.
Also ja, genau. Weißt du, die Kinder ins Bett dann zu bringen, da bist du ja völlig überdreht. Und da habe ich auch tatsächlich, das fand ich total interessant, gibt es tatsächlich eine Arbeit, die haben auch Kinder untersucht, die Wartezeit im Straßenverkehr, die Straße zu überqueren, wenn Verkehr ist. Und die ist tatsächlich bei Kindern mit einer obstruktiven Schlafapnoe signifikant kürzer. Das heißt, die Aufmerksamkeit nimmt messbar tatsächlich ab. Das heißt, die sind sogar im Alltag unfallgefährdeter, diese Kinder.
Ja, ich finde das spannend. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht das Erste, woraus man denkt, wenn ein verunfalltes Kind in den Kinderschrank kommt, dass man denkt, oh Gott, das hat bestimmt eine OSA.
Ja.
Es hat dann im Moment andere Probleme, aber das ist ein spannender Zusammenhang. Aber es ist natürlich auch logisch und das ist, ergibt sich allein schon aus dem gesunden Menschenverstand, ne? Dass man, wenn man fahrig ist, dass man dann sicherlich unfallgefährdeter ist. Ne?
Also jetzt nochmal zurück zu dieser Diagnose vielleicht. Also das war die eine Definition. Es gibt dann noch von der internationalen Klassifikation von Schlafstörung eine, die ist ein bisschen komplizierter, aber auch da kommt die Klinik vor mit diesen Atemaussetzern, Schnarchen, angestrengter Atmung. Und die wollen dann explizit nochmal die Polysomnographie damit haben, mit bestimmten Markern. Und das heißt letztlich, und so haben wir es dann auch schon in unserer ersten Empfehlung tituliert. Wir haben ja insgesamt 7 Empfehlungen in der Leitlinie. Das ist eine S1-Leitlinie, die sind in der Konsensuskonferenz konsentiert worden und freigegeben worden von allen 8 Teilnehmern. Und da ist die erste Empfehlung tatsächlich, also die Anamnese, wie zum Beispiel jetzt diese Hyperaktivität oder auch das Wiedereinnässen ist so ein Symptom. Tagesmüdigkeit bei Kindern seltener, Dann körperliche Untersuchungen natürlich, die Facies adenoidea, offener Mund, trockener Mund, gerötete Schleimhäute. Dann bestimmte Fragen, da werden wir sicher danach nochmal drauf kommen, auf so Fragebögen. Und dann schon die apparative Untersuchung, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Da haben die Kinderärzte sich festgelegt in einem Fragebogen, gibt es so einen Schnarchalgorithmus und sagen ganz klar, welche Risikokinder einer Polysomnographie zugeführt werden sollen. Und tatsächlich, glaube ich, eine der wesentlichsten Kernbotschaften tatsächlich von der Leitlinie ist, dass wir Kinder, die klinisch den Verdacht auf eine obstruktive Schlafapnoe haben, also durch solche Fragen, wie wir stellen, gleichzusetzen sind mit Kindern, die eine apparativ, also in der Polysomnographie gesicherte Schlafapnoe haben. Das ist vielen Dingen geschuldet. Da gibt es Literatur dazu, dass das sehr gleichwertig ist. Das ist natürlich auch einer Logistik geschuldet, aber die kann man gut vertreten. Und das, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Kernbotschaft der Leitlinie.
Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was eine Polysomnographie ist? Woraus die besteht, die Untersuchung?
Ja, also die Polysomnographie, letztlich ist das eine Untersuchung im Schlaflabor, sind in der Regel zwei Nächte, die da durchzuführen sind. Das erste ist immer so eine Anpassungsnacht. Und was wird untersucht? Es ist abgeleitet ein EEG, EKG, Sättigungsmonitoring, CO2-Monitoring, ein EMG, um Muskelaktivität zu messen. Es wird eine Videoaufzeichnung geführt, Ton aufgezeichnet. Und es wird letztlich über die ganze Nacht aufgenommen. Und das ist tatsächlich der Goldstandard für die Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe. Problem ist natürlich die Verfügbarkeit. Wir haben in Deutschland ungefähr 15 Schlaflaborplätze für Kinder explizit.
In ganz Deutschland?
Ja. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch eins haben hier in Regensburg. Aber es gibt, die offizielle Liste enthält noch 11 Schlaflabore, da sind wohl einige dazugekommen, also um die 15, 18 Schlaflabore für Kinder, aber mehr ist es nicht.
Das ist nicht viel.
Nee. Im Erwachsenenbereich gibt es über 300 zum Beispiel. Mhm. Also so die Verhältnismäßigkeit. Es sind auch hohe Kosten, also eine Untersuchung kostet pro Nacht um die 400 Euro. Sie brauchen jemanden, der das auswertet, der das dann auch befundet, bespricht. Also ich erlebe es tatsächlich bei uns ja auch so, das sind auch Kinder, manche Kinder, die auch eine CPAP-Beatmung haben, CPAP-Einstellung haben, die kriegen dann die Somnographie sogar auf der Intensivstation. Da hat man dann oft diese Kapazitätsengpässe. Also das ist einfach viel zu gering, die Kapazitäten, wenn man das ausschöpfen wollen würde, ganz klar.
400 Euro mit oder ohne Frühstück?
Das ist mit dabei.
Ah, na gut, das relativiert es natürlich.
Na klar.
Ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen und fragen, wie das OSA sich auswirkt auf andere Operationen eigentlich. Also ist OSA ein Risikofaktor für ein PREI, das wäre unser neues Lieblingswort, für perioperative respiratorische Komplikationen. Also und diese Leitlinie ist ja explizit für die Tonsillenchirurgie konzipiert worden, aber kann man auch was für andere operative Eingriffe ableiten eigentlich aus dieser Leitlinie?
Also würde ich ja sagen, ja, wir haben das primär mal eng gefasst und wollten es gerade auf diese große HNO-Gruppe stellen. Aber letztlich, so machen wir es jetzt auch in der Klinik, dass man das natürlich auch auf die anderen Patienten ummünzen kann. Und tatsächlich hatte ich vor 2-3 Jahren mal ein Kind, da hat mir dann wirklich die Mutter auch erzählt, das war jedes Mal ein Problem im Aufwachraum nach bei der Unterarmfraktur und dann bei der Metallentfernung. Und dann wurde das Kind aber an HNO operiert und dann war das eben nicht mehr so. Und tatsächlich hatte die wirklich, der Junge, auch auf die Nachfrage tatsächlich wieder in dieser Zeit damals dieses wiederholte Einnässen gezeigt, was wirklich ein Symptom dafür ist. Das heißt, diese Fragen sind universell natürlich anwendbar und detektieren das auch für andere Fachabteilungen und Fachrichtungen und verhindert natürlich da auch mögliche Komplikationen im Aufwachraum. Aber natürlich, wenn jetzt hat im Sinne natürlich der respiratorischen Problematiken, hat es natürlich Probleme. Das Thema ist natürlich nur, dass man sich da den Atemweg ja nicht teilt. Also bei einer Unterarmfraktur teilt man sich natürlich nicht den Atemweg mit der Anästhesie, was ja an sich auch schon wieder ein Risikofaktor ist. OP an den Atemwegen, HNO-OPs. Mhm. Also das fällt dann tatsächlich weg, aber allein natürlich Schnarchen, dann das OSA oder das hyperreagible Bronchialsystem, Asthma und so weiter, das trifft ja auf alle Patientengruppen und Kinder zu.
Ja, ja, wir hatten auch neulich den Fall, dass wir überlegt haben, ob wir ein Kind ambulant operieren können oder nicht. Da habe ich noch ganz genau in die Zeilen geschaut, wie das alles formuliert ist und habe noch andere Paper mir dazu gesucht. Und genau, die Frage wollte ich also unbedingt loswerden.
Ja, hat es denn geklappt?
Ja, natürlich geklappt.
Ja, super.
Natürlich.
Verstehst die Frage nicht, gell?
Nein, also arrogant bin ich nicht, aber
ich darf eigentlich gar nicht fragen, glaube ich, oder?
Doch, darfst du. Gut. Nein, aber ich fand, das ist ja genau der Punkt. Also Kinder haben ja auch eine Apnoe oder eine Obstruktion in den Atemwegen, wenn sie eben nicht in der HNO operiert werden. Und auch da kann man sich sozusagen die allgemeinen Prinzipien ja wieder mitnehmen. Das ist ja das Entscheidende. Und sich überlegen, naja, es hat halt ein höheres Risiko für eine Komplikation an den Atemwegen. Und das muss man einfach wissen. Ja.
Und wenn man sich tatsächlich mehr mit dem Thema beschäftigt, es kommen immer wieder die gleichen Verdächtigen. Also das ist immer das Alter, das ist die Frühgeburtlichkeit, das ist das hyperreguläre Bronchialsystem, das ist Asthma, Ekzem, neuromuskuläre Erkrankungen, schwieriger Atemweg oder kraniofaziale Fehlbildungen. Es ist immer wieder das Gleiche, das Probleme macht. Und das kann der Patient mit dem Blinddarm natürlich genauso haben. Mhm. Oder also
eben.
Das
habt ihr da einen Standard, Gregor? Also benutzt ihr einen Fragebogen oder habt ihr irgendeinen Standard, dass ihr jedes Kind dahingehend anamnestisch untersucht?
Also letztlich, wir verwenden tatsächlich jetzt keinen Fragebogen als Blatt Papier, den man jetzt nochmal austeilt. Das machen wir tatsächlich nicht. Also wir haben das aber in unser Anästhesie-Protokoll, wir haben so individualisierte, haben wir tatsächlich dieses als Risikofeld hinterlegt, OSA, dass man da schon mal sozusagen sensibilisiert ist dafür. Es findet sich ja inzwischen auch das Thema Schnarchen, Atemaussetzer in den Fragebögen, in diesen offiziellen Fragebögen, die es von den Verlagen gibt. Gut, natürlich sind jetzt meine Leute auch durch das, dass ich mich da jetzt so mit beschäftigt habe, sehr, sehr sensibilisiert dafür. Inklusive auch vor allem, und das muss man sagen, auch natürlich unserer Pflege, gerade für den Aufwachraum. Wir arbeiten auch sehr eng mit unseren Schlafmedizinern. Wir haben eine eigene Abteilung für Pneumologie, Allergologie, von denen ich auch wirklich viel, viel gelernt habe. Aber auch mit unseren HNO-Ärzten. Wir tauschen uns da sehr viel aus. Diskutieren auch immer wieder die Fälle. Also, wie gesagt, wir verwenden keinen Fragebogen, weil das werde ich danach auch noch sagen. Im Grunde kann man es wirklich auf 3-4 Fragen runterbrechen.
Super, genau danach wollte ich dich gerade fragen. Auf welche Fragen kann man es runterbrechen?
Wie ist das Kochrezept?
Ja. Also, mein um es mal so sagen, wie so eine Art Kochrezept zu sagen, ist tatsächlich, wie Armin natürlich schon gesagt hat, gut, um welche OP geht es? Ist es irgendwas an den Atemwegen oder ist es irgendwie peripher was? Und dann sind es die Kernfragen für das OSA, und das zeigt sich in allen Fragebögen, egal wie viele Items die haben, ist tatsächlich Schnarchen, Atemaussetzer und angestrengte Atmung. Also wenn man das runterbricht auf Schnarchen, Atemaussetzer und angestrengte Atmung, dann kann man sehr, sehr viel detektieren mit einer sehr hohen Sensitivität und auch einer vernünftigen Spezifität. Und wichtig ist mir dann immer noch, das ist für uns dann immer so das Kriterium, dass man sagt, wie alt ist das Kind? Da weiß man auch, dass eben unter 3 Jahren das ein Risiko ist. Das ist für uns wirklich so der Cut-off, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein 5-Jähriger schon, das können wir ganz gut auch ambulant machen. Und der ist aber 2 Jahre und der braucht es unbedingt und die Indikation steht, dann tendieren wir dann natürlich schon zum stationären Aufenthalt zum Beispiel. Also tatsächlich sind es diese Kernfragen. Und darum haben wir jetzt auch nicht extra noch einen Fragebogen dafür generiert.
Ja, aber super. Das,
ja,
das wollen wir ja hören.
Pragmatisch und gut.
Vorrezepte. Mhm.
Also da, das klingt aber auch so, dass ihr schon auch dann immer individuell schaut bei jedem Kind, wie ihr dann das macht mit der Aufnahme oder eben nicht, ne?
Genau, genau. Weil also das geht ja immer so, wenn du die Anmeldungen der HNO kriegst und wenn so diese HNO-Kindertage sind eben, dann sind, was weiß ich, irgendwie alle ambulant geplant und dann kriegst du auch den Anruf doch aus der Prämet-Ambulanz, sagt, ah Mensch, da ist jetzt einer, der gefällt mir nicht, der schnarcht tatsächlich, die Mama berichtet auch von Atemaussetzern, ist jetzt 2 Jahre alt, und dann intervenieren wir schon und dann muss man sich den noch mal ein bisschen genauer anschauen und dann plädieren wir eben auch, und das wissen jetzt inzwischen die HNO-Ärzte schon, auch für die stationäre Aufnahme oder dann natürlich in einem noch intensiveren Fall, wenn jetzt auch jemand kommt zum Beispiel mit einer Trisomie und hat noch Vorerkrankungen und hat vielleicht auch eine CPAP-Beatmung und so weiter, dann muss ich natürlich auch einen Intensivplatz planen. Aber das sind die Exoten, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Aber im Zweifel werden Verdachtsfälle bei euch so behandelt, als ob sie eine Diagnose OSA hätten.
Genau. Und das ist tatsächlich auch wirklich die Kernbotschaft von der Leitlinie. Das ist so von allen 8 da abgesegnet und ist auch mit Literatur. Da gibt es auch Meta-Analysen dazu, die das sagen. Also die Detektion von Risikofaktoren ist ein extrem prädiktiver Wert und ich muss nicht bei jedem Patienten eine apparative Diagnostik haben. Es gibt spezielle Fälle, ja, aber nicht bei allen Kindern. Das könnte man gar nicht leisten, wenn wir das fordern würden. Es gibt zum Beispiel tatsächlich Risikokinder. Also wir wissen, dass Kinder, die also adipöse Kinder, die haben, wir haben 60% der adipösen Kinder haben letztlich eine obstruktive Schlafapnoe und 40% der Kinder mit Sichelzellanämie. Also das ist auch so ein, da muss man auch ein bisschen hellhörig sein.
Das fand ich spannend. Kannst du das kurz erklären? Das habe ich irgendwie auch nicht ganz auf die Reihe bekommen, warum das so ist.
Bei der Sichelzellanämie,
ja.
Die Kinder, die haben letztlich reaktive, hypertrophe, das lymphatisches Gewebe, weil die ja zum Teil eine schlecht funktionierende, weil überladende Milz haben. Ja? Also die funktioniert schlecht oder ist letztlich sogar entfernt worden und kompetitiv kommt es dann zu einer vermehrten, und das ist ja genau das Symptom der Kinder, diese adenotonsilläre Hyperplasie, zu reaktiven, hypertrophen, genau, Gewebsanteilen. Mhm. Und diese Kinder haben auch natürlich vermehrt Infekte, ja, weil sie natürlich eine Immunschwäche haben. Und das ist dieser hohe Anteil dieser Kinder. Andersrum gedacht, muss man natürlich auch sich überlegen, dass diese Kinder gerade, so wie mit Sichelzellkrisen, gefährdet sind, gerade in Hypoxiephasen natürlich. Mhm. Und Hypoxie ist ja letztlich eine Folge einer Apnoe. Und dann sind wir nämlich genau wieder an dem Punkt. Und auch das ist tatsächlich so beschrieben, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit für Komplikationen neurologischer Art, Infarkte und sowas haben.
Wenn du es erklärst, klingt es total einfach und logisch.
Naja.
Sichelzellanämie ist ja spannend, da hätte ich jetzt nicht so dran gedacht. Und dann hast du auch schon so nebenbei ein paar Sachen erzählt, wie zum Beispiel die Trisomie 21. Mhm. Die unter Dreijährigen waren, glaube ich, ein relevanter Faktor, Risikofaktor. Mhm. Dann die kraniofaszialen Fehlbildungen hast du, glaube ich, auch genannt. Gibt es noch weitere Faktoren, die so wichtig sind im Alltag?
Also alte, genau, dann Frühgeburtlichkeit zum Beispiel. Mhm. Also die haben halt häufig sind die zum Teil sehr, sehr untergewichtig. Gibt natürlich auch Übergewichtige, gerade Übergewichtige Frühgeborene, aber häufig sind die auch von der Entwicklung noch einfach ein bisschen hinten nach. Und da ist es so, die haben häufig Zahn- und Fehlbestellungen, so heißt. Die waren ja ganz lange intubiert, haben natürlich oft nichts mit dem Essen, waren künstlich ernährt, zum Beispiel Magensondenlagen. Und das kennt man, die haben wirklich Fehlstellungen. Und das ist tatsächlich wirklich auch ein Risikofaktor. Das ist eine relativ aktuelle Arbeit jetzt, die haben wir gar nicht berücksichtigt. Das war 2020, waren knapp 400 Kinder. Und da wollte man jetzt nochmal gucken, welche Komorbiditäten gibt es, und ist die Polysomnographie, die Befunde, hängen die irgendwie zusammen oder stehen die für sich alleine da? Und da war tatsächlich erhöht die Frühgeburtlichkeit das Risiko nochmal für perioperative respiratorische Adverse Events um das Vierfache. Das ist schon enorm.
Darf ich noch kurz fragen, bis zu welchem Alter?
Genau, das ist eine gute Frage. Also da waren jetzt tatsächlich Kinder dabei, die auch bis mit 6 Jahre alt waren. Da spielt letztlich die Frühgeburtlichkeit keine Rolle mehr. Also und kleine Kinder mit 1, 2 Jahren, die wären natürlich kaum in der HNO operiert. Es sind dann welche, also die Frühgeburtlichkeit an sich spielt da nicht die Rolle, sondern tatsächlich die anatomischen Veränderungen durch die Frühgeburtlichkeit oder dann das Untergewicht. Also wenn du Kinder hast, die unter der 15. Perzentile sind, dann ist es auch das 3- und 4-Jährige. Und da ist es natürlich häufig, dass das mal ein ehemaliges Frühgeborenes ist. Also nicht die Frühgeburtlichkeit an sich, sondern dann die Begleiterscheinungen, die machen dann das Problem.
Also ist wieder mal Anamnese wichtig.
Absolut.
Siehst du, genau. Gordon, das ist, ich glaube, man könnte auch sagen,
da die Narkose fällt mir beginnt. Ein Spruch ein. Ja,
die Narkose beginnt in der Prämedambulanz.
Ja, Armin etabliert gerade diesen Spruch, der dann unzertrennbar mit ihm verbunden ist. Eine gute Narkose beginnt in der Prämedambulanz. Ja.
Aber das zeigt das ja mal wieder. Das ist doch genau das Entscheidende, was Gregor uns sagt. Ja, wir müssen einfach das Richtige fragen und gezielt danach fragen und aufmerksam sein. Ne?
Ja, also letztendlich geht es ja darum, diese Kinder, die OSA-Symptomatik zeigen, haben, egal um welchen Eingriff es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, postoperativ ein signifikant erhöhtes Risiko für Hypoxie. Das geht teilweise bis zur Reanimation, bis zu neurologischen Defiziten oder eben bis zu einer erfolglosen Reanimation. Das ist, glaube ich, sogar der Titel dieser Studie von Coté, die du vorhin zitiert hast, ne? Death or Neurological Injury. Ne?
Genau.
Da stellt sich jetzt zwangsläufig die Frage, welche Strukturen benötigen diese Kinder? Oder anders gefragt, wo sollten diese Kinder nicht operiert werden?
Also wir hatten ja, wie gesagt, diese Fachgesellschaften mit dabei. Und letztlich war der Konsens, dass zu sagen, Kinder, die ohne Risikofaktoren sind, die ohne Komorbiditäten sind, die können letztlich, und so ist es ja häufig, das muss man auch der Realität anschauen, in vielen Häusern operiert werden. Man kann jetzt nicht fordern, dass Kinder, die, wie gesagt, unauffällig sind, die vielleicht mal schnarchen, die Mutter sagt, ja gut, der hat mal Atemaussetzer, aber die sonst nichts haben, die wird man, denke ich, schon auch, und so war auch ein Statement, ambulant operieren können. Und da ist jetzt nicht ganz zwingend jetzt auch diese Rahmenbedingungen nötig. Rahmenbedingungen wären dann nötig, wenn wirklich Komorbiditäten vorliegen, wie vor allem der schwierige Atemweg, wie die erwähnten Begleiterkrankungen bei diesen Kindern. Und dann fordern wir auch letztlich eine stationäre Aufnahme. Und dann ist es klar, dass Anästhesie ist natürlich klar, dass die dabei sein muss, darüber reden wir ja auch, und HNO natürlich auch die Verfügbarkeit und aber auch, wir haben es so formuliert, die Kinder- und Jugendmedizin, die ja eben auch für dann die Begleiterkrankungen, um die sich kümmern können und auch die Möglichkeit einer Intensivüberwachung oder einer Intensivstation.
Also Intensivüberwachung heißt Monitorbett mit Arztnähe.
Ja. Genau, also das ist dann sozusagen schon die siebte Empfehlung, die konsentierte Empfehlung. Das ist ein ganz heikler Punkt natürlich. Und da gibt es auch letztlich nichts, auf was wir uns berufen konnten. Also die Fragen der Überwachung reichen von einem Tag bis zu 4 Tagen. Also waren dann Kinder mit Prader-Willi beschrieben, wo dann Forderungen waren, die müssten 4 Tage an einem Monitor überwacht werden. Also da sagt man so, dass, so ist es formuliert, dass natürlich alle Möglichkeiten gegeben sind und dass man der Patientensicherheit gerecht wird und der Patientenversorgung gerecht wird. Und das letztlich ist es übersetzt, heißt es ein zentrales Monitoring, aber wir haben das so tatsächlich auch nicht reingeschrieben und ist sozusagen noch eine Vorstufe vor der Intensivmedizin.
Letztendlich ist doch die Lösung einer Hypoxie das Wecken, die Stimulation, oder? Es sind ja keine dezidierten, ausgefeilten intensivmedizinischen Tricks notwendig. Eigentlich reicht es doch, am Kind schütteln, ansprechen, es wecken und es atmet wieder, oder? Also das ist ja nicht mal eine ärztliche Tätigkeit.
Nee, ist es nicht. Aber es darf auch nicht die Tätigkeit der Mama sein in der Klinik. Das muss auch klar sein. Ja? Also ich darf ja nicht sagen, die Mama ist jetzt der Monitor.
Nee, also ein Backup soll es schon noch geben zu Mama.
Genau.
Ja, spannend. Ich glaube, da muss jedes Krankenhaus für sich seine Struktur finden, wie es damit umgeht. Ne? Aber es ist ja gut, dass es sowas mal steht. Das ist, glaube ich, die dritte Empfehlung. Ne?
Dass, genau, eben, mit dass den Fachabteilungen.
Genau, und dass ein eben, dass die stationär aufgenommen werden sollen. Ist auch wichtig, ich glaube, diese Info ist auch wichtig für alle ambulant Tätigen, Kinderanästhesisten, nochmal so, hat ja vielleicht...
Und Kinderanästhesistinnen.
Natürlich. Man kann immer mein Grinsen nicht sehen, wenn du mich korrigierst, aber ich tue es.
Ja, das finde ich jetzt eben total nett, ja. Das ist mein Vorteil. Ja. Eine Belohnung fürs Mitmachen.
Aber kommen wir mal ein bisschen zum anästhesiologischen Vorgehen. Da kommen wir mal, fangen wir mal gleich mit der Tür ins Haus. Sollen die Kinder prämediziert werden?
Da haben wir uns auch mit einer Empfehlung. Das ist die erste Sollte-Empfehlung. Also die ersten drei waren alles Soll-Empfehlungen, also höchste Stufe. Und jetzt sind wir bei einer Sollte-Empfehlung, also die zweithöchste oder zweitniedrigste Stufe von den drei, kann, sollte und soll. Ausschöpfung aller nicht-medikamentöser Verfahren, ist klar, habt ihr auch eine eigene Sendung ja auch gemacht schon. Aber Midazolam, lange Rede, kurzer Sinn, sollte nicht verwendet werden, sollte es darauf verzichtet werden. Wenn man denkt, es soll gemacht werden, dann mit Pulsoxy-Überwachung. So steht es auch in der Leitlinie drinnen.
Und für wie lange?
Ich gebe ja die Prämedikation, was weiß ich, 40 Minuten, halbe Stunde vorher.
Okay, also vor
der Zeit.
Okay.
Also vorher, ja, Entschuldigung, okay. Genau das. Mit der Gabe ist das Kind dann an der Pulsoximetrie. Genau. Und danach gelten die normalen Überwachungsmaßnahmen, die wir ja eh haben bei den im Aufwachraum.
Habt ihr denn Alternativen zur Prämedikation empfohlen in der Leitlinie?
Empfohlen haben wir sie, genau. Also das ist letztlich das Esketamin, kommt so ein bisschen aus der Schlafendoskopie, wo man sagt, gut, das macht eine Analgesie, erhält einen Atemweg, Atmungsunterstützung. Das kann man sich gut vorstellen. Und natürlich die Alpha-2-Agonisten. Da muss ich persönlich sagen, haben wir fast keine Erfahrung und hin und wieder geht man tatsächlich mal Ketanest, vielleicht nasal kann man ganz gut ja machen, aber dann lassen wir es lieber weg.
Bei den OSA-Kindern? Oder genau. Kommt der generell davon ab?
Nee, also wir prämedizieren schon noch sehr gerne mit Midazolam tatsächlich die Kinder. Der Kreis, bei dem wir es nicht machen, wird schon größer. Das sind natürlich die ganz Kleinen, das sind die Kinder mit einer Anamnese für paradoxe Reaktionen, das ist ganz klar. Da sind wir wieder in der Prämedambulanz. Das sind Kinder mit Syndromen, mit Problemen am Atemweg und auch bei großen Kindern, Jugendlichen, die wollen diesen Kontrollverlust nicht. Aber so ein Dreijähriger, Fünfjähriger, die ein-, Zweijährigen, die werden schon regelhaft bei uns prämediziert.
Ja, schön. Und wenn wir jetzt zur Narkose kommen, was ist da so das bevorzugte Mittel?
Genau, die Pathophysio ist ja letztlich das, zu einem Verschluss der oberen Atemwege kommt, zu einer Muskelerschlaffung, es wirkt relaxierend und dadurch verschließen sich die Atemwege obstruktiv, daher kommt ja auch der Name. Und letztlich machen das alle Anästhetika, die wir geben, also sei es Volatile, sei es auch die IV-Medikamente. Da ist die Wahl entweder ganz groß oder ganz klein im Grunde. Und da orientieren wir uns letztlich wieder. Und dann sind wir wieder bei diesen Arbeiten, gerade aus Australien, die haben ja da ganz viel gemacht, um die Ritter von Ungern-Sternberg, die ja diese mit Urtis und so weiter, das ist auch euer Wort, ich weiß schon da.
Urti.
Der Urti, genau. Also ihr seht, ich höre das auch. Ja. Nee. Und die haben sich natürlich wirklich da verdient gemacht mit diesen Risikofaktoren und hat man gesagt, okay, gerade auch in der HNO-Gruppe, da ist die IV-Anleitung tatsächlich das komplikationsärmere Verfahren und so empfehlen wir es auch dann in der Leitlinie und letztlich aus mehrerlei Gründen auch dann die TIVA. HNO-Kinder bis zu 80% mit Gasnarkosen haben Emergence-Delir, dann postoperative Übelkeit. Und Erbrechen ist bei Gasnarkosen natürlich ausgeprägter wie bei Nativa. Deswegen klar die Empfehlung zu einer total intravenösen Anästhesie.
Wie macht ihr denn die Atemwegssicherung? Wenn wir jetzt mal von den OSA-Kindern absehen und einfach uns auf die HNO-Kinder konzentrieren, zur Tonsillotomie oder Adenotomie, Ich habe in meiner Klinik eine wirklich endlose Diskussion geführt, ob eine Larynxmaske bei einer Tonsillotomie möglich ist, bei einer Adenotomie möglich ist. Am Ende des Tages muss genug Platz im OP-Situs sein. Ja? Mhm. Der Operateur muss da irgendwie auch was sehen können und muss auch operieren können, gar keine Frage. Besonders bei den kleinen Kindern ist das ein Problem, weil es diese Spirallarynxmasken ja, glaube ich, erst ab Größe 2 gibt. Das heißt, da ist eine Begrenzung, eine Gewichtsbegrenzung nach unten hingegeben. Aber was ist denn mit den anderen Kindern? Intubiert ihr die? Macht ihr Larynxmaskennarkosen und unterscheidet ihr zwischen Tonsillektomie, Tonsillotomie und Adenotomie?
Wie machen wir es? Wir sind in der privilegierten Situation, viele Kinder eben zu haben. Deswegen können wir uns da auch die Erfahrung haben wir uns auch angeeignet. Das heißt, wir machen letztlich alle Kinder, sei es zur Pauken, sei es zur Adenotomie, sei es zur Kombination mit einer Tonsillotomie oder Tonsillotomie alleine, Tonsillektomie, alles mit flexibler Larynxmaske.
Ah, das höre ich so gerne jetzt. Danke, das steckt mir in den Rücken. Und das Argument, und wenn es blutet, wie entkräftet man das?
Naja, also der Kaff ist schon dicht. Also man muss, also das ist tatsächlich wichtig, sich um den Kaff zu kümmern, denn das wird selten gemacht. Also tatsächlich ist ein Kaff von ungefähr 40, dann ist der tatsächlich auch dicht. Dann ist er nicht zu aufgeblasen, aber auch nicht zu wenig dicht. Gibt es auch eben Untersuchungen, dass das der ideale Kaffdruck ist bei Kindern. Man soll den da wirklich auch nochmal nachmessen. Manche aus der Verpackung sind sogar von sich aus schon höher, die Kaffs. Also ein Kaff von 40 ist perfekt. Wir haben das auch selber mal gespiegelt gesehen. Da läuft nichts runter, wenn der so geblockt ist. Und wir ziehen ihn halt ungeblockt, also geblockt wieder raus, die Larynxmaske, und ziehen da natürlich auch was mit. Mhm. Und haben auch in der Zeit, und das ist auch was die Literatur auch gibt, keine Probleme und Komplikationen.
Ja, super. Ich denke, das ist aus einem Missverständnis heraus, dass die Operateure in anderen Häusern, ich sage das mal so, den Tubus einfordern, weil sie wissen, eine Larynxmaske ist kein Aspirationsschutz, was ja auch richtig ist. Aber wenn man sich das mal anatomisch vorstellt, ist die Larynxmaske sozusagen der Deckel oder so eine Art Schrägdach zwischen den beiden Röhren, zwischen Esophagus und Speiseröhre. Luftröhre, genau. Und natürlich könnte etwas aus der Speiseröhre hochlaufen und unter dem Dach in die Luftröhre gelangen. Aber von oben ist es wasserdicht. Ja? Genau. Das hat ja nichts mit der Aspiration an sich zu tun.
Genau, das sehe ich ganz genauso. Und wenn man die Larynxmaske flexibel, wir leiten die nach unten aus, und wenn man die gut, und man muss gemeinsam mit dem Operateur den Spatel ein, oder der Operateur den Spatel einsetzt, man muss natürlich dabei sein, dann ist der, verschwindet der in der Rinne. Und letztlich, wenn man sich Bilder anschaut, man sieht gar nicht, ist das ein Tubus oder ist das eine Larynxmaske. Das kann man schon ganz gut machen. Es gibt schon Konversionsraten, die sind beschrieben mit 0,5-0,1%. Der kann natürlich mal tiefer rutschen, die Larynxmaske. Die kann auch rausrutschen nach oben. Manchmal passt es nicht, da muss man nochmal eine andere einführen. Und es gibt wirklich, und das ist, ich habe auch natürlich keine Interessenskonflikte, aber da gibt es wirklich unterschiedliche Modelle bei einer flexiblen Larynxmaske, gerade in dem Bereich 2, 2,5 von verschiedenen Firmen. Und es lohnt sich, das auszuprobieren. Also jetzt gerade in den Zeiten der Materialschwäche oder der Materiallieferschwächen und der Lieferengpässe, kriegt man dann auch wieder mal Material, mit dem man dann nicht so zufrieden ist. Das ist Jammern auf höchstem Niveau, ganz klar, wenn man sich so in die Welt umschaut. Aber wenn man sich's aussuchen kann, gibt es verschiedene Larynxmasken, und manche laufen zu spitz nach vorne zu und dislozieren dann viel schneller. Manche sind vorne breiter. Also es lohnt sich, die wirklich anzuschauen, die flexiblen Larynxmasken. Und dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und inzwischen sind es auch unsere Operateure, die das mit einfordern. Und die sagen, was, warum hat jetzt der einen Tubus? Ist natürlich auch für die ein Prozesshemmnis, weil das dauert schon noch mal länger, so ein Kind auszuleiten, das intubiert war.
Und es steigt die Inzidenz für Komplikationen.
Absolut, absolut, genau. Also da hat uns Apricot ja richtig noch mal in die Hände gespielt, die Apricot-Daten, extra eine Auswertung zur HNO, zu HNO-Kindern, und da absolut die Empfehlung, also da kann man sich wunderbar drauf verlassen.
Wie viel macht ihr so pro Tag? Wie viele Kinder in der HNO?
Genau, also wir hatten vor Corona haben wir im Jahr so um die 800 Kinder in der HNO operiert und jetzt sind es doch deutlich weniger, aber dann, wenn wir die HNO-Tage haben, dann sind es meist so 9 bis 10 Kinder, die dann da operiert werden. Weil dann, das sind Belegärzte bei uns, die letztlich von draußen kommen und dann sammeln die Kinder und dann haben wir diese HNO-Tage.
Ah ja, okay. Also ich bin ja von einer Uniklinik, die weniger HNO-Kinder macht in diesem Umfang und bei uns ist die Larynxmaske nicht etabliert. Ne? Also wir machen das auch, aber ich glaube, wir machen eher einen Tubus tatsächlich rein. Ne? Tja, ich weiß auch nicht genau. Ich habe auch keine harte Meinung dazu. Also ich kann das verstehen, dass ihr das macht, aber das ist genau der Punkt. Ihr macht das halt so häufig und ihr seid einfach Experten darin und ich glaube, wenn man einfach Sorgen hat um den Atemweg, dann würde man immer zum Tubus greifen und das kann ich auch gut verstehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, der Belegarzt macht einen Unterschied. Ein Argument ist ja auch noch, diese Adenektomie oder Tonsillotomie ist eine Ausbildungs-OP. Damit fangen die Anfänger an. Wenn die nicht beste Bedingungen haben, wenn da so eine riesen Larynxmaske mit so einem fetten Schlauch im Hals ist, dann haben die einfach Schwierigkeiten. Und so ein Facharzt, der 10 Kinder am Tag operiert, für den ist es kein Problem, aber ein Berufsanfänger, für den ist es ein Problem. Und deshalb ist natürlich mit dem Argument Ausbildungs-OP und Ausbildungshaus auch nochmal der Tubus ein bisschen gestärkt. Und ich finde, das muss man sich auch interdisziplinär, muss man sich damit auseinandersetzen. Und es ist auch in Ordnung, dann das Kind zu intubieren, wenn es für den Operateur bessere Bedingungen bietet. Meine persönliche Meinung. Aber weniger invasiv ist die Maske, ganz klar.
Genau. Und war natürlich auch, ich meine, wir im Arbeitskreis mussten darüber nicht viel diskutieren, auch mit den HNO-Ärzten nicht für die Leitlinie. Wir haben es aber trotzdem versucht, noch diplomatisch zu formulieren und haben gesagt, es müssen letztlich Standards zur Atemwegssicherung vorliegen. Das ist auch wieder eine Sollte-Empfehlung. Und im Text selber steht dann ausgeführt, was natürlich präferiert werden sollte, aber man will auch da keinem zu nahe treten. Es gibt aber auch natürlich kritische Stimmen, die ich auch gut nachvollziehen kann, die sagen, naja, also die Datenlage ist so klar, ihr müsstet das viel klarer formulieren, zum Beispiel in der Empfehlung. Und man muss sich wirklich rechtfertigen, warum man dann noch einen Tubus nimmt, weil die Datenlage für die Komplikationen doch so hoch ist, wenn intubiert wird. Gut, also, so eine Leitlinie hat 5 Jahre Gültigkeit, das ist dann 25, steht es wieder an. Mal schauen, wie es dann da formuliert wird. Aber ich kann das Armin ganz gut nachvollziehen. Und genau das ist unser Grund. Es muss das Setting passen, das drumherum. Und es macht ja nichts, wenn der Operateur das nicht akzeptiert.
Ja. Jetzt würde ich noch eine persönliche Frage an dich stellen. Wie extubierst du Kinder? Machst du das so im Tiefschlaf oder wartest du, bis die spontan atmen? Oder wie ist dein Konzept? Denn ich glaube, Extubation ist in Art.
Ja. Also ein super Spruch, ja. Also finde ich, also da steckt total viel drin und das bewahrheitet sich das immer. Es wird immer auch um die Einleitung wird immer so ein riesen Bohau gemacht, ja, und dann ist da ist noch Mena einmal mit dabei und dann hast du noch einen Oberarzt zum Einleiten und alles und zum Ausleiten, das läuft dann vielleicht sogar im Dienst, wenn es länger geht und dann ist dann der auf sich allein gestellt, das fällt leider immer wieder runter und tatsächlich ist die Ausleitphase aber, was Komplikation betrifft, die kritischere Phase, das ist tatsächlich so. Deswegen ist das wirklich eine Art, da gebe ich dir völlig recht. Genau, also ich mache so und wir leben das hier auch so in Regensburg, dass wir sowohl Larynxmasken als auch den Tubus weitgehend in tiefer Narkose entfernen. Wenn die Spontanatmung gut ist, nach dem Pressure Support Ventilation, dann manuell spontan. Ich lege die Kinder nicht automatisch auf die Seite, sondern man schaut erstmal natürlich mit ein bisschen Piep extubieren, wenn man jetzt den Tubus ansieht. Bei der Larynxmaske mache ich das nicht. Und dann ist ganz wichtig, und das ist immer meine Botschaft, sich erstmal aufs Kind einlassen und einfach mal sehen, hören, fühlen, was da passiert. Das ist tatsächlich so einfach. Und diese 3 Dinge hast du immer bei dir. Du wirst erstmal sehen, wie sind die Atemexkursionen? Kommt das unten an? Ist es paradox? Schaukelt das? Kommt das oben an? Oder hast du da die Obstruktion? Du kannst es fühlen, am besten mit einer nassen Hand über den Mund. Dann spürst du, hast du diesen Windchill-Effekt und hören, Ich mache es tatsächlich so, dass ich mit dem Stethoskop wirklich vor den Mund gehe und mir die Atemgeräusche höre. Das ist wirklich ganz fein und das hört man gut. Also, weil die Lunge ist auch gut abzuhören, aber mich interessiert es ja noch ein Stück weiter. Es muss ja sozusagen durch den Kehlkopf auch nach oben die Luft wieder raus. Deswegen ist das eigentlich ein falsches Signal, nur die Lunge abzuhören, sondern ich will hören, dass aus dem Mund der Atemstrom kommt, ob man ein bisschen Chinlift machen muss. Und dann, wenn man das Gefühl hat, das passt noch nicht, dann lege ich gerne auch mein Kind auf die Seite. Aber wir tun uns ja immer leichter mit dem Handling, wenn das Kind noch am Rücken liegt.
Das ist immer Armits Argument. Er sagt, wenn das Kind auf dem Rücken liegt, kann er schneller, einfacher, routinierte Maske beatmen.
Ja, es profitiert, finde ich, nicht zwingend jedes Kind von der Seitenlage. Und manches Kind profitiert vielleicht auch von der Bauchlage. Ja, also ein Kind mit einem Stridor, das sich von Haus aus schon in der Ambulanz irgendwie auf den Bauch legt und dem besser geht, das profitiert vielleicht beim Extubieren von der Bauchlage sogar. Schwestern haben wirklich auch immer ein gutes Gefühl dafür, sagen, komm, legen wir jetzt auf die Seite und haben das Gefühl, ja, nee, das tut sich wesentlich besser auf der Seite, dann ist das in Ordnung. Genau.
Bei mir geht gerade voll die Sonne auf in meinem Herzen, weil du Stethoskop benutzt und
auf die Schwestern hörst.
Ja. Naja, das ist tatsächlich so. Das weiß jeder, dass ich sage, also quasi die Lerneinheit so. Ist echt, wir haben jetzt auch gerade eine Formulante, das hat Lerneinheit sehen, hören, fühlen. Mehr musste, wenn sie das mitnimmt, das hast du auf Station in der Notaufnahme im Rettungsdienst, das sind so Basics. Das ist mir wichtig.
Urärztliches Handeln.
Ich fühle mich gerade erinnert, in meiner Ausbildung in der Kinderanästhesie, meine Oberärztin hat die Kinderanästhesie auch immer so beschrieben, als ob sie ein wunderschönes Kunstwerk versucht zu beschreiben oder ein Sternemenü. Und ich habe mich daran gerade erinnert gefühlt, weil du das genauso melodisch und mit so viel Liebe gerade erzählt hast. Ja, das ist schön. Ich glaube, die Kinder sind bei dir ganz gut aufgehoben.
Bei euch aber auch, das glaube ich auch.
wir geben unser Bestes.
Ja.
Und dazu gehört auch ein Satz in der Frühbesprechung, bei dem sich mir immer die Zehennägel hochrollen, wenn eben ein Kind vorgestellt wird und mit OSA-Symptomatik jetzt noch keine Diagnose, die steht. Und dann hört man ganz häufig aus irgendeiner Ecke, naja, dafür ist es ja eine HNO, dann ist es ja saniert. Warum ist das falsch? Kannst du uns das erklären?
Wir setzen natürlich, oder mit der OP setzt man alleine schon in diesem ganz vulnerablen Gebiet, setzt man eine Schwellung. Man hat ein Uvula-Ödem, gerade beim Lasereinsatz. Das schwillt wirklich an. Wir haben noch Sekret, Blut. Das heißt, da ist der Platz erstmal möglicherweise ein bisschen besser, aber gar nicht so viel besser, wenn jetzt aus der Tonsillenloge da Platz wäre. Bei den Polypen, die sehen wir ja letztlich gar nicht, was wurde entfernt. Ja, da wird ja durch den Mund operiert. Das heißt, da sehen wir ja gar nicht, ob noch Restgewebe da wäre. Und dann muss man sagen, jetzt kommt nochmal, wie wir eingangs erwähnt haben, OSAS, also als Symptom, als auch Veränderung der ganzen Schlafarchitektur, was wir im Schlaflabor ja auch sehen. Eine Ursache ist ja auch, dass die Kinder natürlich das im Schlaf haben, in der Nacht haben, beim Schlafen und nicht im Tag. Und der Grund liegt daran, dass der Schlaf an sich schon auch dazu führt, dass die Atemwege obstruieren, sind vor allem die REM-Phasen, wo ich eine Muskelatonie habe. Eine Muskelatonie der Pharynxmuskulatur, das sind 20 Muskeln, die da den Pharynx offen halten, die sind eigentlich dafür da, eine Dilatation der Pharynxmuskulatur zu machen, dass die offen ist. Und wenn ich aber im Schlaf und in diesen REM-Phasen eine Atonie habe, dann können die nicht mehr wirken und dann fällt alles zusammen. Dieser REM-Schlaf, der wird auch durch die Narkose induziert und wir haben nach einer Narkose noch einen REM-Rebound. Das heißt, die ersten Tage danach habe ich vermehrte REM-Phasen. Also das spricht nochmal dagegen und auch Untersuchungen, die zeigen, dass auch eine postoperative Polysomnographie in über 80% der Fälle die identisch pathologischen Befunde zeigen.
Ah, okay.
Wie präoperativ. Ja, wie lange man sagen kann, bis sich das adaptiert. Also bei den Betteinnässen wieder, was ja auch so ein Phänomen ist, da dauert das zum Teil bis zu einem halben Jahr, sind da auch noch Amylasen nachweisbar oder Sympathikus-Katecholamine nachweisbar. Das heißt, das ist schon ein langer Vorgang und man würde mal sagen, bestimmt 2, 4, 6 Wochen danach herrscht diese Symptomatik noch vor und wären wir vorsichtig, und würden die Kinder so behandeln, als hätten sie es noch.
Das ist gefährlich, ne? Das führt dazu, dass die Kinder auch von unserer Seite unterschätzt werden, weil wir einfach den Heilungserfolg deutlich früher ansetzen würden, gefühlt. Ne? Einige unmittelbar schon in den Aufwachraum und die, die skeptisch sind, würden sagen, naja, es dauert vielleicht eine Woche, aber du sagst, bis zu einem halben Jahr.
Also das waren jetzt Nachweise bei der Enuresis tatsächlich, aber da sieht man, so lange halten noch natürlich physio- oder pathophysiologische Vorgänge an. Tatsächlich ist auch einmal erwähnt, diese 6-Wochen-Zeit, wo man sagt, dann hat sich die Schlafarchitektur auch wieder normalisiert. Das würde ich so für uns als ja, gesetzt ansehen.
Muss man postoperativ mit Opiaten vorsichtig sein bei den Kindern?
Ja, ja, also das ist ja genau eigentlich der Meilenstein auch mit gewesen, der damals bei Cotemid so aufkam, der natürlich vorher schon auch wahrscheinlich bewusst war, aber da wurde es jetzt nochmal genannt, dass natürlich der vermehrte Einsatz von postoperativen Opioiden bei diesen Kindern zu was führt. Und man erklärt sich das pathophysiologisch so, dass es eigentlich viel weniger an Dosis braucht, weil die Mu-Rezeptoren durch diese Hypoxiephasen abreguliert sind. Und deswegen braucht es eigentlich nur die Hälfte an Opioiden, um den gleichen Effekt zu haben. Und da liegt ja ein Problem, dass man dann bei der normalen Dosis die Kinder dann überdosieren würde.
Wir müssen nochmal klarstellen, mit abregulieren meinst du herunterregulieren oder ab im Sinne von up and down?
Nee, die sind hochsensibel letztlich. Also die sind so ausgebildet, dass sozusagen nur eine Menge schon reicht. Also die sind extrem sensitiv geworden.
Okay, also die Gesamtanzahl ändert sich nicht. Das ist ja das, nee, was man so ein bisschen so zwischen Up- und Down-Regulation auch versteht. Genau. Aber die sind halt sensibler.
Genau.
Okay, dann habe ich das jetzt verstanden.
Hat Nalbuphine einen Stellenwert in der Opiattherapie?
Ja, schon. Also das Schöne an dem Nalbuphine letztlich ist ja, es hat nahezu ein Wirkspektrum wie das Pyretramid, was so ja der Klassiker postoperativ ist. Also es ist nicht ganz so die analgetische Wirkung, aber weitgehend. Und es ist nicht betäubungsmittelpflichtig. Und das wirkt ja vornehmlich an den Kappa-Rezeptoren. Und die sind eben nicht verantwortlich für diese Atmungsdepression der Mu-Rezeptoren. Und wir beschreiben das letztlich auch in der Leitlinie zur postoperativen Analgesie des Nalbuphine.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nicht-Opiate einen hohen Stellenwert haben.
Letztlich kann man sich da auch am WHO-Schema orientieren. Also die Nicht-Opioide wie nicht-steroidale Antiphlogistika, wie auch das Novalgin, wie auch Paracetamol, wobei das ein bisschen bei uns jetzt den Stellenwert verloren hat. Wichtig sind die Koanalgetika, also im Sinne von Dexamethason, und das ja aus vielerlei Hinsicht. Also das hilft dir natürlich gegen eine Übelkeit, gerade bei HNO-Eingriffen. Und das hilft dir vor allem auch gegen so ein Ödem, dieses Uvula-Ödem oder Schwellungen. Und es wirkt natürlich koanalgetisch. Also deswegen setzen wir das natürlich standardmäßig ein. Wir klären auch auf Novalgin und geben das dann auch. Da haben wir eigentlich auch ganz, ganz sichere Daten dazu. Und interessant in dem Zusammenhang ist, auch das konnten wir noch nicht verarbeiten in der Leitlinie, weil das erst 2021 erschienen ist, die Prospekt-Daten zur Tonsillektomie, also von dieser Gruppe, die sich um diese prozessspezifische postoperative Schmerztherapie kümmert. Da sind genau diese Dinge mit Empfehlungen drinnen, wie eben die Nichtsteroidalen, wie dann das Paracetamol, wie das Dexamethason, da sind mit dabei.
Gibt es da eine Möglichkeit einer Lokalanästhesie noch zusätzlich? Irgendwie ist es ja gar nicht etabliert. Also, woran liegt es?
Also es ist tatsächlich interessant, weil man sonst versucht, man überall irgendwas zu blockieren und zu infiltrieren. In der HNO tatsächlich nicht. Es gibt Gynioglossus-Blockaden, es gibt natürlich die Wundinfiltration. Aber da ist die Daten ganz schlecht. Letztlich Cochrane-Analysen ist auch keine Empfehlung jetzt der Prospektgruppe. Zu viele Komplikationen, Nebenwirkungen, Risiken, zu kurze Wirkdauer. Und deswegen wird das tatsächlich nicht eingesetzt. Also wir haben auch keine Empfehlung dazu abgegeben. Spannender vielleicht kann noch werden die Gabe von Honig. Honig ja letztlich auch jetzt zum Beispiel in den Leitlinien zur Ingestion von Fremdkörperbatterien ja mit drinnen. Und jetzt kommt es auf einmal auch zur Schmerztherapie. Da scheint es tatsächlich auch letztlich antiinflammatorisch zu wirken, bessere Wundheilung. Allerdings gibt es da gerade für Kinder keine Dosisfindungsstudien, dass man, wie viel soll das sein, wie ist das Intervall. Dann haben Kinder natürlich das Problem vom Botulismus, wenn die zu viel zu früh vom Honig abbekommen. Da ist die Empfehlung letztlich noch low to very low. Eine deutsche Gruppe hat sich jetzt um die Erwachsenen schon mal gekümmert mit der Pilotstudie, um da ein bisschen Licht in eine Dosierung und in Intervall zu bringen. Und vielleicht können wir da auch für die Kinder profitieren.
Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, da kommt raus ein Teelöffel.
Ein Teelöffel. Dreimal täglich, oder?
Ja.
1-1-1, oder?
So hat es die Oma schon immer gemacht. Und
die Oma.
Da wird schon was dran sein.
Ja, also super spannend. Glaube ich auch.
Das ist ja echt, das ist ja ein netter Ansatz. Aber das auch mit der Regionalanästhesie, das hat mich auch gefuchst, dass das nicht geht. Mhm. Aber ich habe da auch sowas gelesen, wie du es gesagt hast, dass da die Blutungsraten, glaube ich, viel höher sind. Und ja, schade.
Das ist eigentlich eine der ganz wenigen Sachen, wo man wirklich mal nichts machen kann. Lidocain-Spray wurde auch untersucht, ist aber auch keine Empfehlung. Also topisch mit Lidocain-Spray zum Beispiel.
Ja, man möchte ja postoperativ auch einen Tonus haben, ne? In der
Genau. Das ist auch noch ein gutes, ne? gutes Argument dagegen, ganz richtig.
Okay, wenn jetzt ein Patient den Honig eingenommen hat, dann stellt sich natürlich für uns die Frage, wie lange und wo, unter welchen Bedingungen sollten die Kinder überwacht werden? Und gibt es Kriterien, wann dann eine primäre intensivmedizinische Überwachung erforderlich wäre?
Ja, das war letztlich auch mit der längste Diskussionspunkt. Kann man sagen, natürlich, primär ist es immer eine Behandlungsteam-Entscheidung. Also meistens wird der HNO-Arzt einen Vorschlag machen, wie er denkt, dass das der Sektor sein soll. Und meistens catchen wir dann rein, natürlich im Patientensinne. Auch da müssen Risikokonstellationen beachtet werden, das ist klar. Wir müssen wissen, wenn wir Kinder ambulant nach Hause schicken, sind die Eltern damit jetzt dann vertraut mit den Kindern. Wir legen auch damit die Schmerztherapie weitgehend in die Hand der Eltern, selbst obwohl wir letztlich als Behandler dafür verantwortlich sind. Aber das muss man schon auch wissen, das sind so die Rahmenbedingungen. Und wir würden natürlich gern jedes Kind im Vorfeld planen wollen. Also wir würden ja für jedes Kind im OP-Programm hinstehen haben, wo geht er hin danach. Das wäre natürlich ideal. So ist es auch nicht. Also das müssen wir auch wissen, dass wir letztlich situativ entscheiden müssen. Und da gibt es einen Ort, neben jetzt Komplikationen beim Ein- und Ausleiten und operativ, aber es gibt tatsächlich einen Ort, der auch ganz gut jetzt belegt ist, dass das so ein Gradmesser ist, wie die Zeit da war, wo man sagen kann, okay, wenn die Zeit gut verlaufen ist, dann ist es eher eine unkritische Situation, das ist tatsächlich der Aufwachraum. Also der spielt bei dem Entscheidungsprozess eine nicht unerhebliche Rolle. Und wenn der Aufwachraum für 2 Stunden, und das legen wir tatsächlich auch dann so fest, also diese Kinder sind bei uns auch immer 2 Stunden mindestens im Aufwachraum, wenn der Aufenthalt unauffällig ist, also unauffällig im Sinne von Sättigungsabfällen, von möglichen Obstruktionen, was natürlich eben ein Problem ist, wenn man in tiefer Narkose auch extubiert, das muss man wissen, das ist sozusagen, das kauft man sich ja ein damit, aber hat dann den Vorteil, dass man eben kein Würgen, kein Pressen, Blutung oder auch Spasmen hat oder ein Kind letztlich sogar auch mal vielleicht mal maskenbeatmet werden muss oder Sättigungsabfälle, hatte ich schon erwähnt. Wenn das über 2 Stunden stabil ist bei den Kindern, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die weitere Versorgung dann so laufen kann, wie wir es initial geplant hatten. Dann kann man die gut bei einer unauffälligen Aufwachraumzeit tatsächlich auch nach Hause lassen.
Wichtige Info.
Genau, und die nächste Stufe ist dann, und das gilt für alle Kinder, und die Kinder, die wir eben für stationär planen und der Aufwachraum ist auch in Ordnung, dann kann der auch auf die normal oder auf die zentrale Überwachungsstation, aber ein Kind, das im Aufwachraum wirklich ein Problem macht oder intensiv Opioide braucht, weil es einfach so Schmerzen hat aus irgendwelchen Gründen und man sagt, okay, das war nicht so viel, auch schon reduziert, titriert, das ist jetzt so eine Menge, dann muss man tatsächlich an die Intensivstation denken, zur Überwachung. Und da halten wir uns, und das ist auch so im Algorithmus mit drinnen, dass das wirklich der Gradmesser auch mit ist, der Aufwachraum über 2 Stunden. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, dann halt bei diesen Kindern schon auch mal die Intensivmedizin mit dabei und die Kinder- und Jugendärzte mit dabei, mit schon ins Boot holen.
Ja, das ist natürlich schwierig in der Planung dann, ne? Wenn man erst im Aufwachraum entscheidet, ob die auf Intensiv gehen oder nicht, dann hat man möglicherweise das Bett nicht, muss es erstmal schaffen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, ne?
Aber man hat ja sozusagen schon mal einen Fahrplan an sich. Und da muss man auch sagen, häufig ist es häufig und es geht ja wirklich ja häufig sehr gut. Und wir machen da ja auch nichts Falsches oder wir machen da auch nichts Gefährliches. Und da ist eben diese präoperative Einschätzung ja wirklich ganz, ganz segensreich. Und das deckt sich auch weitgehend. Ist wirklich ganz, ganz selten, dass man jetzt diese ungeplante Aufnahme von einem ambulanten Kind auf eine Intensivstation hat. Das liegt unter 0,1% letztlich.
Ja, es war gut, dass du uns ein paar Sachen an die Hand gegeben hast. 2 Stunden Aufwachraum, Sättigungsabfälle, gegebenenfalls Nachbeatmung, also Beutelbeatmung und intensive Opioidtherapie. Das sind so Keypoints. Ne? Das ist ja, genau für euch ist das ja selbstverständlich, aber das ist genau der Punkt. Für andere Häuser eben nicht. Und die halten sich natürlich gerne etwas fest. Und jetzt haben wir denen was mit auf den Weg gegeben, würde ich mal behaupten.
Das ist auch genau die Idee. Also wenn kein Risiko, dann kann ambulant. Wenn Komorbiditäten, Risikofaktoren und OSA, dann sollte stationär. Und wenn aber so Komplikationen auftreten, dann soll. Also das heißt dann, das ist sozusagen die größte Empfehlung. Da haben wir wirklich nochmal graduiert. Da liegt wirklich der Fokus drauf. Und das deckt sich übrigens auch international. Also auch auch Frankreich, England, Amerika, die haben ähnliche Regime. Ist ein bisschen unterschiedlicher. Es gibt sogar welche, die sagen, 5 Stunden im Aufwachraum bleiben. Sowas gibt schon auch. Also da gibt es jetzt nicht genau den einen Weg. Wir denken mit den 2 Stunden, da gibt es auch eine Arbeit dazu, auf die wir uns eben beziehen. Das ist schon hinterlegt. Aber im Grunde passt es schon so in dieses Bild rein, mit diesem, wann mache ich ambulant, stationär und wann brauche ich intensiv.
Ja, lieber Gregor, ich glaube, wir haben die ganze Leitlinie durchgesprochen, die wichtigen Punkte und noch ein bisschen was darüber hinaus besprochen. Es war super interessant. Ich war so oft fasziniert und habe vergessen, dass ich ein Interviewender
bin. Ich habe Armin beobachtet, der wie in seinem Sessel versunken ist, der Mund ein bisschen aufgestand die ganze Zeit.
Ich habe auch mal ein bisschen Schnarchen gehört. Also haben wir doch ein bisschen obsessive Schlafapnoe, oder?
Vielleicht. Nee, war super spannend. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Ja,
aber
gerne,
gerne. Eine abschließende Frage habe ich aber noch. Und zwar, sind Kinder kleine Erwachsene?
Sind denn Erwachsene große Kinder? Das ist die Gegenfrage.
Also Armin auf jeden Fall.
Genau, das habe ich heute kennengelernt. Ja, also das OSA, wenn man sich anschaut, hat eine ganz andere Pathophysiologie eben bei den Erwachsenen wie bei den Kindern. Also sind eben die Kinder wirklich keine kleinen Erwachsenen.
Das wollten wir hören.
Na klar.
Ich weiß gar nicht, warum du gesagt hast, dass ich ein großes Kind bin. Liegt es am Lego oder mein Trikot oder ich weiß nicht.
Zum Beispiel.
Oder liegt es an dem großen Lego-Truck, der hier liegt?
Ja. An deinem wunderbar jugendlichen Wesen. Gregor, das war ein fantastisches Gespräch. Ich habe auch extrem viel mitgenommen. Auch einiges Neues war dabei. Ich habe in den Kongressen, in den Symposien und den Wacker-Tagungen habe ich halt immer sehr ehrfürchtig euch erfahrenen Kinderanästhesisten und Kinderassistinnen zugehört und habe unheimlich viel auch von eurem Standing und eurer Souveränität profitieren können. Da wird ja mal sehr viel rumgehühnert und oh, es ist ein Kind oder musst du das und das und das, aber irgendwie keiner weiß so richtig. Aber ihr steht da vorne und sagt, nein, das macht man so und das macht man so und das kann man so machen und wenn man es so macht, dann bringt das Kind auch nicht um, aber so wäre es besser. Und ich finde es total schön, dass du uns die Möglichkeit gibst, eben diese Erfahrung und dieses Standing zu transportieren und es vielen Leuten zugänglich zu machen. So eine Leitlinie, mal im Ernst, liest sich doch nur jeder durch, wenn es wirklich mal sein muss. Aber dieses Gespräch, diese Stunde, die hört man sich einfach mal bei der Autofahrt an und kann dann unheimlich viel davon mitnehmen, auch für seine klinische Tätigkeit. vielen lieben Dank dafür. Es war wirklich ein schöner Abend mit dir.
Ja, Dito, kann nicht, ich habe dem nichts zuzufügen.
Super.
Also willst du auch was sagen?
Ja, also mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Das war jetzt für mich auch das erste Mal. Und jetzt mit so einem Medium, dann steht man wirklich dann immer vorne und die PowerPoints und so. Und das war jetzt total für mich auch bereichernd, muss ich ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank euch. Und das ist sozusagen, du hast jetzt gesagt, ja gut, man steht da vorne und dann guckt man also, das will ich jetzt zurückgeben, weil also das, was ihr zwei tatsächlich mit diesem Kinderanästhesie-Talk da ins Leben gerufen habt und jetzt so durchzieht, das ist unglaublich und hat in meinen Augen irgendwelche Radiopreise oder was verdient. Also das ist wirklich genial. Vielen Dank, lieber Armin, vielen Dank, lieber Gordon. Also weil ihr werdet wirklich überall gehört beim Autofahren und so weiter und finde ich ein geniales Medium und ich freue mich, das war eine totale Ehre für mich, dass ich euch von der Leitlinie erzählen durfte, ein bisschen internas auch erzählt habe und natürlich auch die Fachlichkeit und wir geplaudert haben. Vielen lieben Dank euch beiden.
Ja, du. Oh, vielen, vielen Dank. Das war nicht abgesprochen.
Naja. Meine Güte.
Ja, ihr habt mich auch gut behandelt. Es ist noch wichtig, mich tatsächlich auch nochmal kurz bei den Mitautoren zu bedanken, weil es war ja nicht jetzt nur ich alleine, sondern wir waren ja zu acht. Und es gibt eine, die ich tatsächlich noch erwähnen möchte, ist die Christiane Göthers aus Münster. Wir beide haben das tatsächlich so als das Leitlinien-Sekretariat vor allem geführt, muss man sagen. Und Christiane und ich teilen uns auch jeweils immer die Erstautorenschaft in den Zeitschriften, wo wir die Leitlinie veröffentlicht haben. Und wir haben uns wirklich ganz intensiv ausgetauscht. Mit den anderen auch, aber mit Christiane war es tatsächlich, waren wir die, das tatsächlich so vorangebracht haben und dann den anderen präsentiert haben und dann diskutiert haben. Aber dafür wirklich liebe Grüße an Christiane. Einen schönen Abend allen. Ja. Ihr könnt jetzt daraus machen, was ihr wollt.
Das ist doch super. Schön drin. Das lassen wir so einfach stehen.
So. Ja, schönes Interview mit so einem Bayern. Das war schon spannend. Und ich war wirklich geflasht, hat man ja auch gemerkt, dass ich zum Teil auch manchmal sehr ruhig war. Aber ich hörte ihm zu und dachte mir, wie so ein kleines Reh vorm strahlenden Auto.
Das ihr hättet Zug Armin hat. Sehen sollen. Ich habe ihn ja hier über Zoom gesehen. Ja. Ja, und er saß da ganz gebannt auf seinem Stuhl im Arbeitszimmer, hatte manchmal so einen leicht offenen Mund.
Ja, dazu die, so leicht dazu die, ja, und dann die Sabbernde. Ne?
Du warst wirklich geflasht, ne? Das hatte ich echt faszinierend. Ja,
ja, finde ich auch. Und dann dazu noch diese schöne bayerische Aussprache. Mhm. Fand ich toll.
Ja. Ja, ganz feiner Kerl, hat wirklich Spaß gemacht.
Lass uns mal zusammenfassen, was die Empfehlungen sind dieser OSA-Leitlinie.
Genau, einmal nochmal komprimiert zum Mitschreiben. Also wir haben jetzt die Empfehlungen mit starkem Konsens zu OSA rausgesucht und da geht's los in der Prämedikationsambulanz. Also die OSA-spezifische Anamnese, klinische Untersuchung und validierte Fragebögen, das reicht ja auf diese drei Fragen es runterzubrechen, die Gregor uns genannt hat, die sollen auf jeden Fall bei jedem Kind zu Identifizierung oder zum Ausschluss einer OSA zum Einsatz kommen.
Die zweite Empfehlung sagt aus, dass nicht jedes Kind mit einem OSA eine Polysomnographie bekommen soll, sondern nur ganz spezielle Kinder. Viel wichtiger ist aber dann das Gegenstück davon, diese Aussage, dass in der klinischen Praxis die Kinder mit dem klinischen Verdacht auf eine OSA so behandelt werden sollen, als ob sie eine gesicherte OSA hätten. Und das ist das Entscheidende, glaube ich.
Genau. Und im nächsten Schritt bedeutet es, dass bei vermuteter oder gesicherter OSA bei gleichzeitigem Vorliegen von relevanten Komorbiditäten oder Risikofaktoren die Kinder schon stationär behandelt werden soll mit Intensiv-Backup.
Genau. Auf eine Prämedikation sollte mit Midazolam verzichtet werden, wenn es eine vermutete oder gesicherte OSA ist. Es können Alternativen, die weniger sedierend sind, zum Einsatz kommen.
Genau. Kliniken, die diese Kinder operieren, brauchen ein Schmerzkonzept. Ein multimodales Schmerzkonzept bestehend aus Nicht-Opioiden, Opioiden und Co-Analgetika. Und man darf die erhöhte Opioid-Sensitivität dieser Kinder auf gar keinen Fall vergessen.
Da bei Kindern mit OSA perioperativ-respiratorische Störungen zu erwarten sind, sollten innerklinische Standards zur Atemwegssicherung, zur Vorgehensweise zur Extubation und zur Behandlung von respiratorischen Komplikationen vorliegen und beherrscht werden.
Extubation is an art. Hm?
Ganz genau.
Wichtige Aussage für unsere ambulant operierenden und narkotisierenden Kollegen: Die Kinder, auch mit einer gesicherten OSA, aber ohne Komorbiditäten oder Risikofaktoren, können grundsätzlich ambulant versorgt werden.
wenn natürlich die sonstigen Voraussetzungen für eine ambulante Behandlung gegeben sind, klar.
Und dann stellt sich noch die Frage, wann sollen Kinder auf eine Überwachungsstation, also beziehungsweise sogar auf eine Intensivstation gehen? Das ist immer dann der Fall, wenn Kinder mit OSA schwerwiegende Komorbiditäten oder Risikofaktoren haben und in der Aufwachraumbeobachtungszeit schwere respiratorische Ereignisse mit Interventionspflicht, wie zum Beispiel Maskenbeatmung, CPAP oder sogar eine Reintubation, aufgetreten sind.
So, jetzt fehlt uns noch das zweite Zertifizierungspasswort. Das ist die 5136. 5136.
Ja, es gab ein paar Zitate noch, die ich sehr schön fand. Bei der Post-Production sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die Gregor gesagt hat, die ich sehr lustig fand. Wir haben eine fluoride HNO. Das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es absichtlich gesagt hat oder nicht. Das ist so ein kleines Wortspiel, finde ich schon. Oder vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich fand das toll.
Ich verstehe es nicht.
Okay.
Was meinst du?
Naja, so Polypen, so, ich weiß nicht, es blüht alles im HNO-Bereich. Ach so, ja. Und das passt ja zum Thema OSA, ne? Diese dicken Tonsillen und so. Wir haben eine fluoride HNO. Ja.
Okay. Ach, Armin, du bist zu klug. Ich bin zu doof, um deine Witze zu verstehen. Aber ja, so gesehen finde ich es jetzt auch lustig, wenn man es erklärt.
Ja. Dann sind die Witze meistens aber nicht lustig, aber egal. Und da habe ich ja noch eine Aussage gemacht, müde macht blöd. Ich meine ja natürlich überdreht, ne? Aber ich glaube, du kennst auch diesen
Begriff, ja,
oder?
Müde macht ja, doof. Ja, müde macht, wie hieß es? Nach zu kommt ab, das war es nicht.
Nach müde kommt doof.
Nach müde so kommt doof, genau. Oder nach müde kommt blöd. So, das ist ja, das ist nicht beleidend gemeint, sondern einfach nur, man ist halt einfach nicht mehr in der Lage, irgendwie einen kleinen Gedanken zu fassen. So blöd, ja, genau. Überdreht.
Oder ne? Überdreht. Genau. Man ist überdreht und das haben wir auch in diesem Zusammenhang gesagt. Deshalb fiel es mir auch da ein, als es um die hyperaktiven Kinder ging, die deshalb hyperaktiv sind, weil die halt nicht gut schlafen. Ne? Noch ein Aspekt, den ich interessant fand, war, dass man auch etwas empfehlen kann, ohne es selber zu machen. Also da war ich auch recht baff, dass Gregor gesagt hat, dass in den Empfehlungen steht, dass man Ketamin geben kann zur Prämedikation oder Alpha-2-Adrenorezeptor-Agonisten, aber er selber macht das halt so selten. Mhm. Und nicht nur das, er gibt sogar relativ häufig wieder zu lahm. Fand ich auch spannend. Mhm. Da würden sich bestimmt manche andere Kollegen würden jetzt sagen, das kann man so nicht machen.
Naja, wenn man die Strukturen hat, kann man schon machen. Also wenn man die Erfahrung hat, wenn man die Strukturen hat, aber die hat nicht jeder und deshalb kann man es nicht für jeden empfehlen, ne?
Das ist witzig, weil wenn man die Strukturen hat, kann man es machen und wenn man die Strukturen hat, kann man es eben nicht machen. Also beides ist richtig.
Okay, Ausblick auf den September. Wir haben noch ein Interview für euch im Kasten, noch haben wir es nicht im Kasten, aber bald. Und zwar ein Interview zur Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie und in der Kindernotfallmedizin. Und dazu haben wir niemand Geringeren für uns gewinnen können als Professor Dr. Jost Kaufmann. Er ist Pädiater und Kinderanästhesist in den Kinderkliniken der Stadt Köln, Amsterdamer Straße. Und wir kennen ihn auch als Erfinder des pädiatrischen Notfalllineals. Also ein Mensch, der seine klinische Arbeit der Medikamentensicherheit gewidmet hat. Und es gibt keinen kompetenteren Interviewgast als ihn zu diesem Thema. Und wir freuen uns sehr darauf. Aber was liegt uns noch am Herzen? Der Kinderanästhesie Talk on Tour. Wir werden jetzt in der zweiten Jahreshälfte, oder schon dritte Jahreshälfte muss man sagen, werden wir uns... Hä?
Dritte Jahreshälfte?
Dritte Jahreshälfte.
Moment mal.
Ja, wir brauchen einfach eine dritte Jahreshälfte, sonst kriegen wir diese Workload einfach nicht mehr unter, ne? Wir sind eingeladen worden von der Bundeswehr. Und wenn im Bundeswehrkrankenhaus einen Live-Talk machen zum Kind im Rettungsdienst. Und Armin wird auf dem Hauptstadtkongress am 15. September etwas erzählen. Armin, worüber wirst du berichten?
Ja, es geht um Basistechniken in der Kinderanästhesie und ich habe die Ehre, über Narkose, Einleitung und Führung zu sprechen.
Muss nochmal das eine oder andere nachlesen vielleicht, ne?
So klappt es auch bei euch vielleicht.
Sprichst du über die Extubation?
Nein, wie gesagt, über Narkoseeinleitung und Führung. Aber ich fange meinen Vortrag natürlich mit dem Satz an, eine Narkose beginnt in der Prämedambulanz.
Selbstverständlich. Den habe ich schon ausgedruckt und mir hier ins Arbeitszimmer gehängt, neben dein Foto. Brauch bald einen zweiten Altar. Dann gibt es am 17. Oktober eine AENS2Go-Session. Kennt ihr AENS2Go? Nein? Dann googelt es mal, geht auf die Homepage. Das ist ein Free Open Medical Education Projekt von verschiedenen Fachabteilungen, die ja zu definierten Zeitpunkten Vorträge von Fachleuten ins Internet stellen. Also das sind Livestreams als Facharztvorbereitung. Und da werden wir am 17. Oktober eine Talk-Session veranstalten und werden zur Regionalanästhesie oder zur multimodalen Schmerztherapie in der Kinderanästhesie was erzählen.
Schön, freut mich voll drauf. Mhm. Aber mit Regionalanästhesie machen wir auch nochmal einen Vortrag auf dem APSAT am 26. November. Und damit ein bisschen weniger Redezeit. Und ich glaube, es wird da vor allem um die Caudalanästhesie gehen. Aber da freue ich mich auch sehr drauf.
Mal gucken, wie das wird. Das ist so ein bisschen ja. völlig neues Vortragskonzept, dass wir uns da hinstellen und einfach gewisse Themen durchtalken, ohne großartige PowerPoint-Präsentationen, ohne die Leute zu erschlagen mit Folien und Studienzitaten, sondern es wird einfach mal ein kollegiales Gespräch zu diesen Themen sein. Und ich glaube tatsächlich, dass man eine ganze Menge mehr davon mit nach Hause nehmen kann, als von so einem trockenen Vortrag. So wie du ihn hältst auf dem Hai. Man könnte meinen, ich bin eifersüchtig. Das stimmt nicht. Ich freue mich tierisch für dich, dass du das machst, wirklich. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen.
Nee, alles gut. Medutainment habe ich mir, glaube ich, abgehört von den Pinup Dogs. Ich weiß nicht, ob die den Begriff geprägt haben, aber darum geht es ja ein bisschen. Ne? Ich hatte auch ein bisschen mit mir. Ich glaube, so ein Kongress ist ja auch ein Rahmen für wissenschaftliche Vorträge und Austausch. Und unser Konzept bricht ein bisschen mit den traditionellen Strukturen. Wir dürfen halt auch nicht sozusagen ja, so zu funny werden oder wie soll ich das sagen? Ich glaube, wir haben ein anderes Zeitalter, das muss man auch schon so sagen. Es gibt ja diese vielen Medien, die Podcasts und keine YouTube-Channels und was weiß ich, was es noch alles gibt. Darüber findet ja auch sehr viel Austausch und Fortbildung statt. Aber ich glaube schon, dass die klassischen Strukturen auch ihre Berechtigung haben und vielleicht sind wir sozusagen ein Beitrag zum Übergang von der einen Generation zur nächsten.
Man kann das ja auch miteinander kombinieren. Also das heißt ja nicht, dass wir nicht unsere Quellen, auf die wir uns beziehen, nicht veröffentlichen oder das ein oder andere Schema über PowerPoint da grafisch darstellen, damit man uns besser folgen kann. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nee, tut's nicht, auf keinen Fall, genau.
Gut, wir werden es einfach ausprobieren, gucken, wie es ankommt. Ihr seid herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen. Und damit ist diese Folge, glaube ich, jetzt zu Ende.
Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle, glaube ich, nichts anderes mehr zu sagen als
auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal. Ja.